Hallo und herzlich willkommen zu Channelcast, heute mit der Aufzeichnung der Folge 56.
56.
56 und mit dem Mann, der montags nie kann, wie ich mittlerweile weiß, nämlich dem Andreas.
Ich kann montags nie.
Stimmt.
Genau.
Und montags ist eigentlich Montag. Immer einmal im Monat unser Podcaster-Treffen hier in München.
Das ist nicht immer montags. Das neuerdings war das die letzten Male montags, die letzten zwei Male. Oder das letzte Mal? Normal ist das immer Dienstag oder Donnerstag. Der Donnerstag geht auch immer schnell. Verdammter Terminkalender, oder?
Das nächste Mal wird jedenfalls jetzt am 10.10. sein. Aber da kannst du ja nicht. Das glaube ich dann
auch. Ist auch ein Montag.
Ja, es war ja der 3. Oktober geplant und jetzt ist, glaube ich, am 10.
Wann ist das nächste?
10.10.
Okay, nee, dann wenn es ein Montag ist, geht das nicht.
Ja. Kennt ja vielleicht der eine oder andere.
Jetzt am Montag würde gehen, 19. Montag, 19. würde passen.
Montag, der 19. würde passen.
Ja, jetzt, 19. September, also jetzt nächste Woche Montag.
Ja, da können wir aber nicht.
Ah,
der Herr Glatzeder kommt gerade ins Büro.
Schaut rein, alles klar.
Ja. Ja, also Meetup kennt vielleicht so der eine oder andere, ist ja schon mal drüber gestolpert. Es gibt so Meetup-Gruppen, also es kommt, glaube ich, aus den USA, das Meetup. Mhm. Und fast in Deutschland auch immer mehr Fuß. Ganz interessant, ist eine Plattform, wo sich verschiedene Leute einfach zu bestimmten Themen treffen. Und da kann man ganz unverbindlich dran teilnehmen und sich austauschen. Und da gibt's tolle Sachen, also tolle Angebote. Da wünsche ich mir immer, dass ich mehr Zeit hätte. Habe ich aber nicht.
Ja, die machen auch so, die organisieren auch so User-Treffen für alles Mögliche und ja. Programmierer, Special-Interest-Geschichten jeglicher Art.
Total, also ist ganz echt total nischig interessant. Teilweise, da sind dann nur 4-5 Leute beieinander, aber da bist du dann auch mit den richtigen Leuten zusammen und gibt da auch für Startups jede Menge Sachen, wo man sich austauschen kann. Also ist eigentlich ein tolles Format, ne? Kannst du auch sagen, ich würde
ich einen Vortrag halten. Ich war ja schon ein paar Mal da, das war wirklich total nett.
Ganz nett.
Und es geht sehr, sehr einfach, sich mit irgendwelchen Leuten zu treffen, zu Interessengruppen.
Genau. Andreas, wir müssen mehr social werden.
Echt, ist das so? Mhm.
Also nachdem die Bosch Siemens Hausgeräte das so vorgemacht haben.
Bosch Siemens Hausgeräte.
Genau.
Der Vorstand kennt und empfiehlt die Produkte, fand ich ja wirklich sehr lustig.
Genau, werden wir nachher noch kurz einspielen. Aber wir müssen auch mehr social werden. Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe hier ja so eine tolle App bei mir auf meinem Smartphone, die nennt sich Periscope und ich kriege immer eine Benachrichtigung, wenn Jan Böhmermann seine Redaktionskonferenz macht. Da, der hatte gestern wieder gemacht, da hatte der 27.000 Zuschauer.
Ja. Fürs Protokoll, der macht seine Redaktionskonferenz für die Sendung öffentlich über Periscope.
Genau.
Das ist nicht schlecht.
Genau.
Respekt.
Also sitzen dann alle seine Mitarbeiter und Autoren sitzen dann an den Tischen und er macht dann den Livestream an und dann können die Leute da natürlich ihre Kommentare dazu abgeben, machen dann auch Vorschläge und die binden die voll mit ein und das machen wir jetzt einfach auch mal. Jetzt pass mal auf, ich starte das jetzt mal. What are you seeing now? Was gebe ich da jetzt ein?
Channelcast.
Nothing.
Ich sehe nichts.
Channelcast.
Mhm. Genau.
56, oder?
Yep. Ah, ich bin gerade im Chat. Die HP Partner Konferenz ist zu Ende.
Ja.
Die.
Da war ja unser Kollege.
Die Teilnehmer kommen zurück und warten jetzt auf ihren Zug nach Hause.
Achso, der Alexander Roth, der kam am
der Mittwoch schon eher zurück. Gekommen.
Genau, der kam am Mittwoch zurück, ja.
Die Ingram-Delegation habe ich gestern Abend auf einer Veranstaltung erfahren, ist auch schon seit 2 Tagen wieder zurück. Mhm. Und die Systemhaus-Fraktion ist heute zurückgekommen, anscheinend gerade gelandet.
So, jetzt sollte ich hier mal den, jeder kann mitchatten. Mach jetzt einfach mal. Start Broadcast.
Ich habe mich bei Periscope neulich auch angemeldet.
Du bist jetzt live,
Andreas.
Echt? Du bist jetzt live. Hier steht, du bist live.
Ich winke.
Genau.
Kann man da auch die. Du musst jetzt Herzchen drücken. Da gibt es so ein Dings, da kannst du Herzchen vergeben.
Ja, ich aber doch
und
nicht.
Je länger du es gedrückt hältst, desto mehr. Ich muss gleich mal.
Andreas Klett ist schon mal beigetreten.
Schon. Ah, das ist
also
doch
der gut. Müsste das
ich
jetzt
muss,
schon.
Ich muss gleich mal meinen.
Der müsste das jetzt schon sehen.
Mein Telefon.
Ja, so, Technik.
Mein Telefon holen und mal gucken. Ich bin da ja auch drauf.
Aber wie kann man denn von der Frontkamera auf die. Dings umschalten hier auf die.
Wahrscheinlich gibt es so ein Icon mit zwei Pfeilen. Da gibt es überhaupt kein Icon. Und was skriptischem
Ende. Ein Teilnehmer haben wir, den Andreas Klett. Aber jetzt, warte mal.
Ah, das ist echt ein Ding. Wir machen den ersten Live-Video-Channel-Cast.
Doppeltippen, um Kamera zu drehen. Jetzt pass auf, schaltet er um. Jetzt sieht man mich. Potztausend.
Das echt?
Funktioniert tatsächlich.
Ach, ja. Komm her. Ja, das wird ja heute eine muntere Sendung.
Ja, genau. Jetzt, warte mal, ich habe noch irgendwie so ein
das tolles können Stativ. Das können die Leute auf Periscope doch dann nachschauen.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das... Es wackelt leider ein bisschen, Herr Klett, aber es wird gleich besser wieder. Ich muss jetzt das Ding da mal
da auf wird man manchmal richtig gehen seekrank, wenn die Leute da mit Kameras unterwegs sind und ha.
Genau. Wo stellt man das hin?
Das da? Weiß ich nicht genau. Dann sieht man keinen von
sieht man
uns.
Keinen
dann
von sieht man uns,
nur ne? Das Bild super. In der Mitte und das Lichtobjekt. Das Kabel ist zu kurz. Steck das doch hier ein.
Warte mal, du hast da auch Strom.
Ja, ja.
Schalt das mal. Tut das mal rein. Mehrzahl.
Das ist aber immer noch nicht weitwinklig genug.
Diesem Computer vertrauen, sagt er jetzt.
Natürlich.
Nicht vertrauen.
Vertrauen? Wieso? Ja klar, das ist meiner.
Oh, der mein Klett wird schon schlecht, müssen wir mit dem Gewackel aufhören. So, jetzt wird's besser, warte mal. Wir sind wieder super präpariert, aber es ist...
Vielleicht sollten wir das da drüben auf den Tisch stellen. Dann geht's auch nicht gegen das Licht, sondern mit dem Licht.
Haben wir dann auch
warte Strom? Mal, ich konstruiere was.
Sekunde. Ja, konstruiere mal was. Mach mal.
Moment, ich nehme mal das Headset gerade ab. Sekunde.
Ja, ja. Wir können ja alles mitverfolgen. Wir sehen dich ja jetzt. So ein bisschen. Aber stimmt, wenn es im Hintergrund so dunkel, so hell ist, dann kann man da relativ wenig erkennen. Aber wir kriegen das hin. Da bin ich mir sicher. Ja, Stromversorgung werden wir brauchen, weil sonst hast du nicht irgendwo USB-Strom? Ja? Oder so einen tollen Zusatzakku irgendwie? Was ist das?
Das ist ein ganz schlimmes Gerät.
Ein ganz schlimmes Gerät, sagt er. Was habt ihr gestern eigentlich in den 4 Stunden Vorbereitung gemacht, war gerade die Frage hier auf Periscope. Ist relativ einfach und schnell erklärt. Wir wollten eigentlich am Mittwoch aufzeichnen. Und als wir uns dann die Headsets aufgesetzt haben, haben wir beide gemerkt, irgendwie stimmt die Tonqualität vorne und hinten nicht. Was dem Umstand geschuldet ist, dass ich die Audio-Software, die wir verwenden, abgedatet habe und dabei scheint wohl einiges durcheinander gekommen zu sein. Also habe ich mich gestern hingesetzt und jede Menge YouTube-Tutorials mir angeschaut, die der Ralf Stockmann macht. Der Ralf Stockmann ist auch Podcaster und treibt dieses Thema Podcast-Software, also Audio-Software, ein Stück weit voran. Es gibt eine Audio-Software, die heißt Reaper, die ist unschön, wenn man sie so aus der Box heraus startet. Und der hat die jetzt mal so zusammengestrickt und so zusammengerichtet, dass die einfach podcast-tauglich ist. Und die sieht dann so aus. Kann ich das ja mal kurz zeigen hier. So, so sieht das aus. Also schön übersichtlich. Und damit kann man jetzt ganz gut arbeiten. Ja, und dann habe ich gestern eben 4 Stunden lang versucht, das alles wieder einzurichten, dass das funktioniert. Und ich glaube, es ist geglückt. Man kann uns draußen hören und der Ton ist auch gut. Mensch, Andreas, ist doch nicht so dramatisch. Du sollst einfach nur Strom herbeiführen.
Ich probiere jetzt mal was aus.
Ja, mach mal. Weißt du, was aber blöd ist? Dass wir dann nicht sehen, wer was schreibt.
Ja, das ist
nicht gut.
Uns.
Ja, aber das man kann uns wahrscheinlich weder hören, weil das viel zu weit weg ist. Ja. Nee, das machen wir nicht, das bringt nichts.
Nein, das ist Quatsch.
Das ist Quatsch. Ah, hört da niemand was?
Hast du den Lautsprecher nicht dabei?
Nee, komm, stell mal, mach mal anders, stell mal den Stuhl daher. Stell mal den Stuhl daher. Genau. Ja, tu das mal weiter her und dann schließen wir das. Ja, irgendwie sowas. Vielleicht kannst du es auf die Lehne draufklemmen oder sowas.
Warte, hier an meinen Auspuff?
Ne, geht schon.
Das kann ich nämlich hier rüberstellen. Das hat noch eine Steckdose auf der zweiten. Hier. Christian, schau hier.
Und steckst da rein. Jetzt haben wir Strom. Ah. Tja. Das kannst du zusammen machen, das Stativ, ne? Also ein bisschen reinklemmen, ja, genau. Ja, ja, jetzt wird schon.
Kann man das denn hier los erstellen?
Ja. Ist diese Schraube? Nee, draufdrücken. Draufdrücken, auf den roten Knopf drücken. Ah. Jetzt kannst du es einstellen. So, ja. Ein bisschen höher noch, also ein bisschen nach hinten noch kippen. So, warte mal, ich helfe dir mal, weil du siehst nichts. Kommt die Frage, wo wir gerade sind. Wir sind im Büro vom Andreas Raum, bei Freiraum Marketing in Trudering. Direkt neben dem Schindler. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere Münchner.
Auto Schindler.
Das ist hier wirklich so ein Traditionsunternehmen.
Riesen Autotrendler und Gott, meine Haare sind völlig durch.
Ah ja, du hast halt wieder mal wieder deinen Bad Hair Day. Dein Bad Hair Day.
Das ist eine schlimme Geschichte.
Ja, so, jetzt hast du dein Headset auch wieder auf.
Yes.
Passt.
So,
passt. So geht's auch einigermaßen, oder? Dann kann man da immer mal einen Blick drauf werfen.
Genau.
Und
was wunderbar. Heißt denn das zwei da unten, dass wir zu zweit sind? Oder dass
zwei Teilnehmer, denke
zwei ich. Zwei Teilnehmer, das heißt, dass...
Es fehlen noch ein paar zu 27.000.
Dass der Andreas Klett noch einen dabei hat.
Fehlen noch ein paar zu 27.000. Okay. Aber das wird schon irgendwann. Das wird schon irgendwann. Oder wir müssten parallel dazu noch, also wenn wir richtig cool drauf werden, würden wir jetzt noch Facebook live machen. Facebook hat ja auch so eine App, ne? Du kannst ja Facebook auch noch... Kannst ja auch live streamen
mittlerweile. Vielleicht kann man sich bei Facebook zusammenschalten.
Was meinst du zusammenschalten?
Naja, über die beiden Kameras der...
Man könnte jetzt, ich könnte, ja, das geht jetzt natürlich auch. Was ich jetzt noch machen könnte, ein anderer... Ist bestimmt für alle, die den Channelcast heute nachhören, total interessant, was wir da gerade machen. Die werden sich denken, haben die nicht mehr alle. Die sollen mal ein bisschen quatschen, statt hier so Zeug zu machen.
Wir reden doch die ganze Zeit.
Naja, wir reden schon, aber für diejenigen, die das nicht live sehen können, ist das wahrscheinlich alles ein bisschen schwierig. Es klingelt irgendwo was,
das ist ja wirklich schrecklich. Moment, ich muss das mal ausschalten.
So, jetzt muss ich auch mal schauen, ob man das in dem Browser, ob man da auch live gehen kann. Ich weiß gar nicht. Ich habe das bisher nur mal auf der App gesehen. Foto und Video. Ah, der Herr Raum, der hat schon wieder so wichtig, dass er raus muss. Eine Katastrophe. Also falls jemand von euch weiß, wie man bei Facebook auf der Webseite einen Livestream an den Start bringt, kann er das mal durchgeben. Ich sehe da jetzt eigentlich nicht wirklich irgendwo eine Einstellung, wo das geht. Du, ich glaube, das geht nur von der App aus.
Echt?
Mhm. Also ich finde es hier zumindest nicht. Ich finde hier nirgendwo eine Live-Video. Ah, jetzt warte mal. Live-Video.
So. Bin wieder
oh,
da.
Oh, doch, hier, da. Ach, Live-Videos, das sind andere so, Leute.
Du kannst dir andere Leute anschauen.
Ich will aber nicht andere Leute anschauen, wir uns anschauen. Aber ich glaube, das geht tatsächlich nur mit der App. Ah, der Dalai Lama ist hier gerade live.
Auch echt?
Ja.
Ich finde total gut, dass die Leute trotzdem bei uns sind.
Na gut.
Und nicht beim Dalai Lama.
Schau, du bist voll im Bild, ich bin draußen. Aber das macht nichts. Ist nicht so wichtig.
Wir können hier ein bisschen.
Nein, das passt schon.
Ich gucke.
Ach,
ist egal. Du bist drin.
Ja.
So, du darfst jetzt was sagen.
Christian. Ich darf jetzt was sagen,
ja. Christian, wir fangen jetzt an.
Wir fangen jetzt so richtig an. Und wenn sich das hier großartig durchsetzt, machen wir das jetzt natürlich in jeder Folge, beziehungsweise genau. Ein Großteil wird es gar nicht mitbekommen haben. Aber wenn Sie die Sendung nachhören, wissen Sie, dass man uns auch über Twitter, /Periscope, die gehören ja zusammen, mitverfolgen kann. Und vielleicht probieren wir das auch mal mit Facebook. Ich glaube, Facebook hätten wir wahrscheinlich mehr Erfolg, oder? Meinst du? Nicht? Du bist ja eher so ein Twitterer, ne?
Also ein Facebooker. Ich tue eher Twittern als Facebooken. Mhm. Diskussionsfunktion funktioniert übrigens nicht. Genehmigung von Channelcast steht noch aus.
Für was?
Schreibt Andreas Klett gerade. Ich weiß aber nicht, was er meint.
Dass man hier nicht kommentieren kann auf Periscope?
Auf Periscope?
So. Das könnte möglich sein. Der war doch gerade da. Kam noch Kommentare rein, wurden ja auch Fragen gestellt. Da ist wieder jemand beigetreten hier. Noch jemand beigetreten. Das sind, glaube ich, lauter Inder oder sowas hier.
Ja, das ist ein Inder.
Die Lebo.
Unglaublich langen Namen. Unglaublich. Also ich weiß nicht, was
ja, jetzt kann doch mal jemand was im Periscope schreiben, dann kann ich mal nachschauen. Nee, im Chat. Im Chat? In welchem Chat denn?
Bei uns im Chat.
Mixler?
Bei Mixler. Da müssen wir doch gar nichts.
Da müssen wir gar nichts machen.
Nö, eigentlich.
Aber das funktioniert,
weil da hat ja gerade
der Michael Schickram hier schon was
reingeschickt. Ja, genau.
Ne? Also das müsste eigentlich schon funktionieren.
Er muss sich eigentlich nur anmelden und dann geht das auch.
Ja.
Da müssen wir
nichts. Ihr habt ja Erkennungen geben, muss man sich natürlich. Aber ansonsten sollte das eigentlich schon funktionieren.
Komisch. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt wirklich mal an. Du hast
ein Android-Smartphone, ne?
Ja, das habe ich jetzt gerade rausgeschmissen.
Ja, ja, das habe ich schon gesehen.
Weil es dauernd klingelt.
Es ist aber kein Samsung Galaxy Note 7, oder?
Gott sei Dank nicht. Ich lebe, mir geht es gut. Ich habe meine Umwelt noch nicht geschädigt und meine Mitmenschen auch nicht.
Weil da habe ich ja jetzt vor ein paar Tagen gelesen, wenn du Besitzer eines Galaxy Note 7 bist, die ja regelmäßig explodieren. Ich weiß nicht, ob die Bilder mal gesehen hast. Du schaust da wirklich
nicht aus. Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Aber also das ist ja wirklich richtig, richtig gefährlich. Und es geht jetzt so weit, dass Fluggesellschaften dich nicht an Bord lassen mit diesem Gerät. Und Samsung selber hat auch darum gebeten, die auf keinen Fall einzuschalten.
Das Note ist doch dieses Fab.
Dieses große, ja. Oder dieses größere.
Also, ja.
Wahrscheinlich vergleichbar so mit dem 7 iPhone oder iPhone Apple 6 iPhone
7
Plus.
Ohne Kopfhörer.
Ohne Kopfhörer, genau. Ohne Kopfhörerbuchse.
Buchse.
So, na, wenn wir mal schon genau sein.
Wir lehnen das ab.
Und ja, also Samsung hat dort binnen eines Tages glatt mal 22 Milliarden Dollar an Marktwert verloren aufgrund der Nachricht. Und da sind die Kosten für die ganze Rückrufaktion, die jetzt noch kommt, noch gar nicht mit drin. Also für Samsung ist das echt ein herber Rückschlag.
Wie viele haben die von den Teilen verkauft?
Also man geht davon aus, dass es, glaube ich, um die 10 Millionen sind, die verkauft wurden bis dato.
Das ist eine Menge.
Das ist wirklich eine Menge und das wird richtig teuer. Auf der anderen Seite kommt ja jetzt wieder ein bisschen Geld in die Kasse bei Samsung, weil sie verkaufen ihre Druckersparte an HP.
Genau.
Und allerdings, wie ich finde, zu einem relativ lächerlichen Preis, nämlich eine Milliarde ziemlich genau oder 1,05 Milliarden ist der Betrag, der genannt wurde. Finde ich jetzt mal so im Vergleich, also wir hatten ja, glaube ich, das letzte Mal darüber gesprochen, Microsoft hat doch jetzt LinkedIn hier gekauft. Mhm. Da haben die mal 28 Milliarden auf den Tisch gelegt.
Ja, das ist eine andere
Geschichte. Für ein Unternehmen, das regelmäßig ordentliche Verluste schreibt, also LinkedIn.
Ja.
Ist das richtig viel Geld, ne?
Ja, was du halt.
Oder siehst, ist es wahrscheinlich im Druckerbereich eben so üblich, man kauft das und hofft dann einfach auf das auf das Tonergeschäft, ja,
hofft aufs
auf das Anschließende, ne? Wo dann Geld reinkommt. Nee, also hat ja Samsung nichts davon.
Also 1,8 Milliarden Dollar.
1,8 Milliarden Dollar.
Es zeigt halt, welchen Stellenwert diese Device-Geschäfte haben. Ja, und der
Druckergeschäft.
Und der Druckermarkt, muss man ja sagen, ist massiv unter Druck.
Der Name.
Karl Lauer.
Der Name ist Programm.
Aber der Druckermarkt ist schon, also im Druckermarkt geht's sehr, sehr ruppig zu. Mhm. Schon die ganze Zeit. Das Druckergeschäft ist tendenziell eher rückläufig. Die Anzahl der gedruckten Seiten ist meines Wissens nach auch leicht rückläufig. Das heißt, dieses Hey, jeder muss drucken und das ist vorbei. Nicht jeder muss drucken. Die Menschen drucken tendenziell weniger. Und insofern, so wird für Investoren das Druckergeschäft halt auch, oder von Investoren oder für Investoren das Druckergeschäft bewertet. Mhm. Das Druckergeschäft ist definitiv nicht die Zukunft. Mhm. Für HP ist es natürlich interessant, einen heftigen Mitbewerber zu übernehmen. Samsung war ja im Druckermarkt eher als aggressiver Player bekannt. Und klar macht das Sinn. Ein Mitbewerber weniger, Kaufpreis übersichtlich, kann man machen. Das war übrigens die Knallermeldung zum Auftakt der HP-Partnerkonferenz.
Das kann man vorstellen.
Die hat angefangen und da wurde das gleich bekannt gegeben. Mhm. Interessante Geschichte.
War wahrscheinlich nicht ganz, war wahrscheinlich auch so getimed.
Ah, das denke ich schon.
Dass man das.
Die Amerikaner haben da ja so Sinn fürs Drama und.
Die Frage ist halt, was das für Canon bedeutet, ne? Also interessanterweise wird ja in der Pressemitteilung, die da so rausgegangen ist, noch ein Zitat vom…
Die Partnerschaft wird gestärkt,
sagt also der Canon-CEO. Also dazu muss man wissen, HP verwendet derzeit Canon-Technologie.
Schon immer eigentlich.
Das ist
eine sehr intensive Partnerschaft.
Das ist auch bekannt und… Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn HP eigentlich einen anderen jetzt auf die Samsung-Technologie setzen kann, was dann mit Canon passiert, ne? Und ich war dann ehrlich gesagt schon ein bisschen drüber verwundert, dass dann in der Pressemitteilung man den Canon-CEO hat noch auftreten lassen. Irgendwie macht das wenig Sinn. Also ja, entweder das ist so ein bisschen besänftigend.
Es ist halt ein starkes Signal.
Es ist ein starkes Signal, aber ich meine, zweifelsohne wird doch das Canon-Geschäft dadurch zurückgehen.
Man muss mal gucken, was der Deal alles umfasst und wie das dann letztendlich ausgeht. Die Samsung haben ja ein paar Druckerwerke, die haben ja die gesamte Wertschöpfungstiefe, soweit ich weiß.
Ja.
Die machen ja irgendwie alles selber. Ja. Oder haben alles selber gemacht. Und also interessant, glaube ich, wird zu gucken, wie der Deal tatsächlich ausgeht und was da letztendlich wirklich passiert. Was ich eine interessante Frage fände, ist, in unserem Kontext, was passiert eigentlich mit den Samsung-Partnern, die es ja in Deutschland gibt im Bereich Drucken? Das sind jetzt zwar nicht so viele wie bei HP vielleicht, aber einige sind schon. Ich denke, es dürften einige dabei sein, die bei Samsung angefangen haben, weil sie auf HP keine Lust hatten oder keine Lust mehr hatten.
Ja, und Samsung hat ja in der Zeit, als die gesagt haben, sie wollen da in das B2B-Geschäft stärker einsteigen, schon auch ordentlich nicht nur die Werbetrommel gerührt, sondern
die haben massiv investiert und haben die Partnerbasis verbreitert. Ja. Definitiv eine interessante Geschichte.
Aber so richtig abgehoben hat das Thema ja nicht. Also wo es so ein bisschen augenscheinlich ist, ist im Signage-Thema. Also da taucht Samsung natürlich auf,
weil so, es also Monitorbereich,
ja, im kompletten B2B-Geschäft.
Von den Themen, ne? Die B2B über reines Device-Geschäft
das ging ja alles in der Zeit einher, als Samsung noch Notebooks angeboten hatte. Der PC-Markt, der für die noch irgendwie interessant war, der Smartphone-Markt dazu kam, Drucker, Digital Signage, und dann hat man gesagt, okay, wir wollen mal, es gab doch meines Wissens nach sogar eine Organisation, oder gibt es die vielleicht noch sogar immer?
Es gab das IT-Cluster.
Das IT-Cluster, genau. Damit haben sie ja versucht, mal diese verschiedenen Bereiche ein Stück weit zu bündeln und dann in den Markt rausgehen als jemand, der sagt, du pass mal auf, wir haben ja nicht nur einen Monitor, wir können dieses und jenes auch noch. Aber so richtig gefruchtet hat es ja auch nicht.
Also was für Samsung die Motivation war, und jetzt fällt mir das alles wieder ein. Ich bin irgendwann mal bei Samsung in Korea gewesen. Das muss gewesen sein 2001 oder 2002, also schon eine Zeit her. Damals war das Druckergeschäft relativ neu.
Mhm.
Also Samsung hat ja als OEM schon sehr lange im Druckergeschäft unterwegs gewesen. War damals auch großer OEM-Lieferant für HP übrigens.
Mhm.
Und der damalige Samsung-Druckerchef, und zwar der koreanische Druckerchef in Deutschland, ist der Key-Accounter gewesen, der HP betreut hat.
Stream wieder neu starten, läuft immer nur eine Stunde.
Echt?
Ach, ja, wir können uns das nicht leisten hier. Da.
Nee, wir sind noch nicht mal ein Unternehmen, Channelcast.
Eben, so, jetzt haben wir wieder ein Stündchen.
Das sind ja nur wir.
Mhm. Ja.
Auf jeden Fall damals, als die mit Druckern gebrandet angefangen haben und nicht mehr nur OEM, war eine der Motivationen zu sagen, über Drucker können wir tatsächlich ins Lösungsgeschäft mit Unternehmen einsteigen.
Mhm.
Die strategische Zielrichtung damals, was das bedeutet hätte, zeigt sich, wenn man sich heute anschaut, was Ricoh zum Beispiel treibt. Mit diesem, gut, der starke Direktvertrieb, den lassen wir mal einen Moment außen vor, wo Ricoh Stand heute sagt, als eigentlich Drucker- und Kopiererhersteller, wir liefern aber die Arbeitsplatzvision und wir bringen die Arbeitsplätze zu den Unternehmen, und da sind wir strategisch aufgestellt.
Haben wir da ein etliches System also gekauft.
Genau. Ne? Und so eine Geschichte hatte Samsung eigentlich auch im Auge. Und zwar von der
auch Samsung. Auch den Kauf von Systemhäusern?
Nee, den Kauf von Systemhäusern nicht. Aber die Zielrichtung. Wir möchten mit Unternehmen strategisch über IT sprechen.
Ja.
Und die Drucker als Produkt, weil man denkt dann immer, okay, mit welchem Produkt können wir das machen? Mit den Druckern. Weil mit den Monitoren geht das irgendwie nicht so richtig gut, aber mit den Druckern, da hängen dann Prozesse dran, Arbeitsprozesse und. Und da kann man einsteigen. Das war so das Ding der obersten Heeresleitung. Mhm. Und die haben damals, als wir dort gewesen sind, sehr, sehr viel über diese Lösungsgeschichten gesprochen. Mhm. Und dann war es aber so, wir haben dann auch Druckerwerke besucht. Und wenn du dann in dem Druckerwerk gewesen bist, dann hat der Chef vom Druckerwerk hat dann eine Präsentation gemacht. Und in dieser Präsentation ging es gar nicht um Lösung, null, sondern es ging um Products and Features.
Genau.
And
very cheap.
Ramp up production and building market share.
Genau.
Und da ging es also wirklich nur um verkaufte Stückzahlen und um Produktion und die Produktion hochfahren und noch mehr Produktionsdruck erzeugen und.
Macht der Herr Glatzeder jetzt hier? Der will auch in die Kamera.
Ja, der will auch in die Kamera. Ach, der muss. Das ist ja ein Ding, hier geht ja echt was ab. Hier ist eine Unruhe im Laden, das ist ja Wahnsinn. Aber es wird gearbeitet, das ist schön. Auf jeden Fall, der Werkschef hat dann gesagt, und die Werkchefs waren so die kleinen Könige.
Ja, ja.
Oder sind es wahrscheinlich immer noch. Die sind da schon sehr dominant. Und dann habe ich auf dem Management-Meeting, wo dann der Solutions-Verantwortliche saß, habe ich gesagt, Freunde, ihr sprecht hier so über Lösungen, das kann ich total gut verstehen. Ich unterstütze das, ich finde das auch richtig von der geschäftlichen Ausrichtung. Mhm. Ich habe hier aber ein Verständnisproblem. Mhm. Wir waren im Werk und haben mit dem König der Produktion gesprochen. Und der sieht das gar nicht so. Der sieht für den ist die Welt total anders. Und dann meinte der für Strategie zuständige Oberkoreaner, naja, das stimmt, das hätten sie auch schon beobachtet, das wäre ihnen auch schon aufgefallen. Und es wäre halt sehr, sehr schwierig, diese Unternehmenskultur tatsächlich so zu drehen, dass die Menschen in der Organisation durchgängig mehr in Kundenorientierung, Produkt, Lösungen sprechen.
Auch bis heute nicht im
Übrigen. Nein, ne? es ist ganz schwierig. Das ist das Allerschwierigste für einen Hardwarehersteller, nicht über Features zu sprechen, egal wie trivial diese sind.
Ja, die sind da schon immer so.
Und das gilt nicht nur für Samsung, das gilt für jeden.
Ja, ja. Aber bei Samsung ist schon wirklich extrem, was das Thema Marktanteile anbelangt, das Erlangen von Marktanteilen, ne, das sind die schon ganz Wahnsinn. Wichtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei denen. Also da messen die sich auch ständig dran. Und ja, dann kannst du natürlich nicht über Lösungen sprechen. Das geht dann irgendwie nicht zusammen.
Es ist wirklich, wirklich ganz schwierig. Und man liebt ja auch seine Produkte. Mhm. Und ja, ich kann das ja verstehen. Und was es bedeutet, seine Produkte zu lieben, siehst du bei Apple sehr schön. Auf die kommen wir auch gleich noch. Aber dann wirklich den Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay, mein Produkt ist toll, aber vielleicht ist ein Stecker kein strategisches Produkt für den IT-Leiter eines Unternehmens, egal wie ich die Geschichte erzähle, das ist eine ganz schwierige Geschichte und dann muss ich halt andere Geschichten erzählen, in denen Stecker vielleicht auch vorkommen, aber doch irgendwie dann anders. Ja.
Also, wird man jetzt mal beobachten müssen, was das für Canon tatsächlich bedeutet mittelfristig, wie sich das weiterentwickelt. Ganz wichtig
ist, was das für die Partner bedeutet und da finde ich auch, da würde ich mal einen Aufruf starten, liebe Samsung-Partner, die ihr uns zuhört, was bedeutet das eigentlich
für euch? Ja, auch für die HP-Partner.
Liebe HP-Partner, was bedeutet das denn für euch, wenn die Samsung-Partner dazukommen, mit denen ihr gestern noch konkurriert habt und jetzt mit demselben Produkt?
Ja, ja. Ja. Genau. Also
absolut.
Das ist dann schon ganz interessant. Ich meine, HP ist jetzt zumindest in der Lage, ich meine, die haben ja wirklich sehr viele Entwicklerkompetenz im Bereich Tintenstrahltechnologie aufgebaut. Ja. Ich habe mal gelesen, dass da ein paar tausend Ingenieure ja an dem Thema dran sitzen, um das immer weiter zu verbessern. Jetzt haben sie eben auch die Möglichkeit, die Lasertechnologie im eigenen Hause auch voranzutreiben. Und ich glaube zumindest für HP hat sich jetzt da zumindest eines Wettbewerbers entledigt. Das glaube ich, kann man wohl festhalten. Ja. Und die Frage ist natürlich ein Stück weit auch, was bedeutet das für Dell? Also auch Dell wollte ja schon in dem Bereich Drucker sich auch positionieren und könnte mir gut vorstellen, dass auch Dell da Interesse dran gehabt hat. Die Dell
wollten doch mal zukaufen.
Ja, ich kann mir gut vorstellen,
dass Dell auch Interesse dran hatte. Da gab es doch Gerüchte mit Lexmark oder was, das war, aber das ist schon ein bisschen länger her.
Ja, schon ein bisschen länger her.
Und dann haben sie jetzt EMC, die können sich immer gar nicht mehr leisten im Moment, die sind Die sind, glaube ich, sehr beschäftigt damit, die EMC-Übernahme zu finanzieren.
Also Lexware ist ja, Lexmark, das ist ja auch ganz, ganz interessant. Die nimmt man ja so als Druckerhersteller gar nicht mehr im eigentlichen Sinne wahr. Ne? Die haben sich ja auch ein ganzes Stück weiterentwickelt. Ne?
Die sind, die Lexmark haben sich deutlich Richtung Software und Dokumentenmanagement diese Dinge weiterentwickelt. Ja. Muss man sagen, ja. Und das wohl, und das auch ganz erfolgreich. Mhm. Was ja überhaupt gar nicht selbstverständlich ist, dass sowas funktioniert.
Also Dell ist natürlich auch, also die haben ja gesagt, sie wollen so als Vollsortimenter auftreten und Unternehmenskunden eben auch jede Produktkategorie anbieten. Und im Druckerbereich haben sie ja im Moment Samsung im Angebot. Ne? Also wenn du bei Dell auf den Bereich Drucker gehst, wurden da immer Samsung-Geräte angeboten. Wie sich das jetzt hier so entwickeln wird, das ist
natürlich das dann ist auch ja auch eine spannende Frage, ja, absolut.
Na gut, also das vielleicht hierzu.
Dann ist bei Dell demnächst sind lauter HP-Kisten im Angebot.
Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht
vorstellen. Kann ich mir eher auch nicht vorstellen.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, HP ist da ja auch picky. Die machen das dann ja auch.
Nee,
das war doch die Geschichte, als die Canon die zwei Systemhäuser hier in München gekauft hat. Mhm. Die
hier in der
Schulz-Bürozentrum und das andere war Hauser, glaube ich.
Hauser, ja.
Wo man denen dann als erstes die HP-Verträge weggezogen hat. Ja, das war schon
irgendwie
sehr interessant.
Ja, also da lassen die nicht mit sich reden. Und das wird HP sicherlich nicht tun. Irgendwie Dell in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen.
Aber Dell wird das, glaube ich, auch nicht tun.
Nee, wird es wahrscheinlich.
Das so gegenseitig.
Wird es wahrscheinlich irgendwie neue Konstellationen geben.
Ja. Und gegenseitiges Nicht-Mögen.
Ja. Naja, jedenfalls, es ist mal wieder ein bisschen was passiert im Druckermarkt. Auch nicht schlecht,
oder? Ob sich der Druckermarkt dadurch ein bisschen beruhigt? Bin mir nicht sicher.
Schwierig zu sagen. Also, ich muss aber ehrlich sagen, ich beobachte diesen Markt auch nicht sonderlich.
Wir könnten mal ein Fachinterview mit deinem ehemaligen oder mit unserem ehemaligen Kollegen oder mit Armin Weiler. Könnten wir mal ein Fachinterview zum Druckermarkt führen?
Könnte man mal machen, ja. Ich weiß nicht, wie stark dieser Markt tatsächlich in Bewegung ist. Könnte natürlich auch mit dem Heino Deubner mal sprechen.
Ja.
Der hat da natürlich auch viel Einblick.
Heino steckt ja mittendrin. Und Heino hatte ja schon mal ein Interview vor seinem Verkauf damals an die ALSO, hatte mal ein Interview mit uns gemacht.
Ja, richtig.
Und stimmt.
Da haben wir mal ein bisschen drüber gesprochen.
Ach, ich glaube, das ist interessant und ich glaube, ich werde hier mal eine Notiz in diesem Thema machen, dass wir das nicht vergessen.
Mach das mal. Genau. Hast du die, viele sagen immer, es war jetzt die Apple Keynote, dazu muss man wissen, es war überhaupt keine Keynote. Die Keynote gibt es ausschließlich immer zur WWDC.
Ich habe sie nicht gesehen, ich lehne alles, was nicht Keynote ist, völlig ab.
Was? Du lehnst alles?
Scherz. Ich habe gesagt, ich lehne alles ab, was nicht eine Keynote, alles unterhalb von Keynote.
Ja. Es war im Prinzip eine Pressekonferenz sozusagen, in dem Apple jetzt mal ein paar neue Sachen vorgestellt hat. Zum einen die zweite Generation an Uhren. Die sogenannte Series 2. Mhm. Und die ist natürlich jetzt einfach ein Stückchen leistungsfähiger, hat ein besseres Display bekommen, hat GPS eingebaut bekommen.
Echt? Ich habe gedacht, die haben den Computer aus der Uhr wieder ausgebaut und sie zeigt jetzt nur noch
die Zahlen. Was ich echt erstaunlich finde, wie erfolgreich die mit dieser Uhr sind. Die haben Zahlen gezeigt, die sind auf Platz 2. Die sind auf Platz 2 des Uhrenmarktes vorgestoßen. Auf Platz 2. Vor denen ist nur noch Rolex. Nur noch Rolex ist vor denen.
Nach Umsatz?
Nach Umsatz, ja.
Nicht nach Stückzahl.
Klar. Ja, nach Umsatz. Klar, nicht nach Stückzahl. Stückzahl, da kommen ja die ganzen Chinesen um die Ecke mit ihren Billiguhren. Also die einfachen LC. Ja, genau. So, das ganze Zeug, das natürlich mal außen vor gelassen. Nee, schon nach Wert. Nach Umsatz. Und das finde ich schon erstaunlich.
Das finde ich auch, das hätte ich nicht gedacht. Weil es hieß ja immer so, das ist gar nicht so richtig doll und das schlägt nicht so ein. Und ich hatte neulich allerdings eine Analyse gelesen, wo es dann hieß, es sind schon, also die verkauften Stückzahlen sind schon beachtlich.
Sind wirklich beachtlich. Und Apple hat jetzt nochmal ein bisschen sich da neu positioniert im Uhrenmarkt. Also was da sehr stark festzustellen ist, dass sie die Apple Watch jetzt so stark als eine Sportuhr verkaufen. Also schon wirklich so positionieren. Die Watch ist ja jetzt auch wasserdicht. Du kannst mit Schwimmen gehen und so weiter. Das kannst du ja alles machen. Also allwetterfähig, um es mal einfach so zu sagen.
Das ist auch interessant,
und da positionieren sie sich jetzt halt sehr stärker. Haben ja auch eine Kooperation mit Nike. Die haben dann eine Sonderedition noch am Start und gibt es nochmal eine spezielle App, die wohl offensichtlich noch ein paar Sachen machen kann. Ja, also die bleiben da dran. Es ist natürlich interessant zu sehen, ob die jetzt jedes Jahr ein neues Modell rausbringen werden, was ich allerdings vermute, weil ich glaube, da tut sich technologisch schon noch einiges. Die großen Herausforderungen sind sicherlich nach wie vor die Laufzeit. Mhm. Also mit dem GPS-Modul, ja, mit dem, also wenn du der GPS jetzt in, also bisher war es ja so, du hast das GPS vom iPhone benutzt, mhm,
genau,
und das wurde dann halt gekoppelt mit der Uhr und dann konntest du das alles machen. Aber es gibt natürlich auch Sportarten oder Sachen, wo du jetzt dein iPhone nicht dabei haben willst oder nicht dabei haben kannst. Und dann bist du natürlich froh, wenn du GPS in deiner Uhr drin hast. Mhm. Und dann hat die aber nur eine Laufzeit zwischen 4 und 5 Stunden. Und das finde ich halt noch deutlich zu wenig. Das finde ich völlig uninteressant.
Für eine Uhr?
Ja.
Ja, das geht gar
nicht. Das ist einfach viel zu, das ist einfach uninteressant. Ich sag mal, eine Uhr muss zumindest, so eine Smartwatch muss zumindest einen Tag über halten. Am Abend lege ich sie dann auch ab in der Regel und kann sie dann auf die Ladeschale legen. Also ist ja kein Problem neben das Bett. Wobei auf der anderen Seite wiederum Funktionen da drin sind, wie zum Beispiel Wecker, beziehungsweise dass du zur richtigen Zeit auch geweckt wirst.
Haben die so eine,
die haben so diese
Funktion, Schlafphasen.
Genau, Schlafphasenwecker, was ich ja ganz toll finde. Ich habe ja mal einen vorgestellt, den ich schon viele Jahre im Einsatz habe.
Da ist die Uhr ja gar nicht so lang aktiv.
Und so lang, würde ja der Akku dann quasi leer gehen. Und also da krankt halt einfach noch.
Es sei denn, du schaltest alle Funktionen ab.
Ja, das könntest du halt machen, ne? Und du nutzt halt dein GPS auch dann tatsächlich nur, wenn du es brauchst und ansonsten machst du es einfach aus. Aber trotzdem, wenn ich mir alleine vorstellen, du gehst irgendwie wandern, machst eine größere Wanderung, dann, was sind denn da 4, 5 Stunden? Ist ja nix. Kommst du wirklich nicht weit. Aber trotzdem, also der Markt ist ordentlich in Bewegung und die versuchen dort, sich stärker in dem Sportuhrenbereich zu positionieren, weil ich glaube, in dem Markt ist echt gutes Wachstum drin. Also so Unternehmen wie Polar und Withings und
was ja, es da alles gibt. Ja, das ist auch so eine Apple-affine Zielgruppe. Die kannst du abholen. Die sind auch geduldig mit dem Produktzyklen und dem ganzen Zeug.
Genau.
Und geben auch richtig Kohle dafür aus.
Genau. Dann haben sie iOS 10 natürlich vorgestellt im Vorfeld. Die neue Betriebssystemgeneration fürs iPhone und iPads. Und die habe ich jetzt am 13., sprich vor 3 Tagen drauf gemacht. Da ist sie erschienen. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Hat ich habe ein iPhone 6S, das nochmal deutlich beschleunigt, also geht richtig gut. Haben wirklich auch schöne neue Features eingebaut, kann man wirklich empfehlen, das Update zu machen. Und dann kam natürlich das Thema iPhone 7, das jetzt vorgestellt wurde. Und man muss sich das mal überlegen, dieses Gerät kostet mittlerweile 4-mal so viel wie das allererste iPhone, was damals auf den Markt gekommen ist.
Und das war schon nicht günstig.
Und das war schon... Ich kann es ja nochmal einspielen. Steve Ballmer.
Ach, was so gelacht hat.
Smartphone for $500. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, hat er gelacht.
Wie jetzt er gelacht hat, nimmer der Herr Ballmer.
Ja, jetzt lacht er nimmer.
Jetzt lacht er natürlich nicht
mehr. Hat er wahrscheinlich selber eins.
Aber mittlerweile kostet es halt fast das Vierfache. Ne? Also so ein iPhone mit einigermaßen Speicherkapazität.
Kostet wie viel?
1200 Euro.
Na.
Ja. Und das ist schon richtig viel Geld, ne? Aber es verkauft sich. Ja, und einer der wesentlichen Neuerungen ist, dass Apple jetzt das Gerät, was viele andere Hersteller im Übrigen schon lange können, auch wasserdicht gemacht hat. Mhm. Also nach diesem IP67-Standard, ja. Und das auch als Grund mit angegeben hat, dass man jetzt die 3,5 mm Klinke, in der du normalerweise dein Headset reinschiebst oder sonst irgendwas, weggelassen hat.
Ach so, weil das Torpedoloch wäre, wo das Wasser reinkommt.
Genau.
Wenn es dann in die Badewanne fällt.
Kann ich mir aber schwerlich vorstellen.
Ja, das also
ich glaube, es gibt jede Menge andere Geräte am Markt, die auch wasserdicht sind. Oder
und
zumindest
die, und den Klinken
haben. Und aber trotzdem noch Klinke haben. Ich glaube, das kriegt man technisch heute schon hin. Und sie haben dann aber auch tatsächlich, also Tim Cook hat dann gesagt, ja, also sie sind ja bekannt, ein Stück weit bekannt dafür, dann auch mal mit Technologien zu brechen.
Ja.
Also,
ja, das machen sie ständig.
Das machen sie ja ständig.
Ich habe hier ja an diesem Gerät, also hast ich halte das mal in die Kamera,
nee.
Da ist ja kein Netzwerkadapter mehr dran, also kein Netzwerkstecker.
Ja.
Braucht man nicht. Macht man
Wireless.
Finde ich auch schwierig. Ist auch immer wieder schwierig. Also ja. so richtig.
Kommst nach wie vor halt noch in Gelegenheiten,
ist das nicht.
Wo du es gerne hättest.
Ne? Ja, ja.
So, und jetzt haben sie eben die 3,5 Millimeter Klinke, die mal irgendwann 1920, glaube ich, entwickelt wurde und dann es dort gab. Und Sony hat die ja groß gemacht. Sony
das mit dem ersten Walkman. Und Technologiezyklen, gell?
Der Sony Walkman, das war derjenige, ja, der die 3,5 Millimeter Klinke dann groß gemacht hat. Und damit auch das ganze Zubehörgeschäft mit Kopfhörern. Und ja, Apple sagt jetzt ganz einfach, oder nimmt halt Bluetooth.
Sag mal, Christian, du bist überhaupt nie im Bild.
Das macht doch nichts.
Ich bringe dich jetzt zurück durch hier mal ins Bild.
Ach ja, sicher. Wir machen das jetzt alles mit Bluetooth.
Genau.
Und legt aber dem Gerät Headsets dabei, die allerdings diesen, was ist denn das für eine Schnittstelle bei denen da unten? Ich weiß gar nicht, wie die heißt.
Thunderbolt,
ne?
Lightning.
Thunderbolt und Lightning, nee, Thunderbolt, schon richtig.
Das eine war doch der Monitor.
Das andere war der Monitor, genau. Und ja, aber dein normales Headset, was du jetzt hast, kannst du einfach wegschmeißen, außer du benutzt wieder so einen dämlichen Adapter. Und wenn du hier, ich habe meine Notebook-Tasche dabei, wer da mal einen Blick reinwerfen will, man könnte es auch tatsächlich mal in die Kamera halten.
Ja, halt die doch mal in die Kamera.
Was ich dort Adapter drin habe.
Hier, jetzt bin ich mal
ein ganzes. Ich echt mal
gespannt. Da, wobei habe ich
greife jetzt nur mal rein. Hier, schau mal an. Da. Hier,
ja, Donnerwetter.
Ja, genau.
Es ist nur so eine kleine Auswahl.
Und immer den du gerade brauchst, hast du nicht dabei. Weil gefühlt fucking 72% aller Unternehmen nach wie vor irgendwelche Projektoren rumstehen haben mit einer VGA-Schnittstelle.
Naja, natürlich.
Dann denkst du dir,
sicher, du kaufst ja nicht, weil es einen neuen Stecker
am Notebook gibt. Oh Mann, das ist
echt nervig. Kaufst ja nicht einen neuen Projektor. Der hängt unter der Decke. Was meinst du, was das Akt ist, den Projektor unter der Decke wegzunageln und den neuen hinzumachen?
Also ich glaube, VGA-Stecker, die gibt es wahrscheinlich in 20 Jahren immer noch.
Ja.
Ne?
Ja,
so, und so lange, wenn ich halt mit diesen Adaptern rumrenne.
Und man könnte das Problem total einfach lösen, indem man die Birnen in den Projektoren fest installiert.
Und
zwangsweise. Wenn die Birne hinüber ist, dann haust du den Projektor, kaufst einen neuen Projektor. Eigentlich total gut. Das stoppt den Verbrauchsmaterial-Graumarkt. Mhm. Es schiebt das Geschäft mit den Devices an und ist das Gegenteil zum Rasierermodell.
Mhm. Ja, genau. Ich gut. Genau. Rasierermodell kommen
wir da nachher. Da kommen wir nachher auch noch drauf.
Genau. Ja, apropos. Mit diesen Projektoren, also ist schon erstaunlich, wie oft man da nach wie vor auf dem Kriegsfuß stehen muss, weil es irgendwas nicht funktioniert, die Auflösung nicht passt, das Bild verzerrt ist, Dinge abgeschnitten sind. Ich weiß auch nicht.
Aber es wird besser.
Meinst du?
Ja,
es wird besser. Also ich bin da eher skeptisch.
Nein, ich beobachte
schon seit Jahren.
Es wird tatsächlich
besser. Seit Jahren versprochen. Also eigentlich müssten die Geräte doch so intelligent sein, einfach dieses Signal, was von diesem Rechner kommt, mal so auszuwerten und zu sagen, aha, es ist die und die Auflösung, es kommt in dem und dem Format daher, es sind so und so viele Pixel oder so und so viele Farben. Und dann müsste sich dieses Drecks-Projektorgerät doch einfach mal anpassen und sagen, da ist irgendein Chip drin, der das jetzt richtig einstellt.
Neuere Geräte können das.
Und du stehst da unten immer mit so einer schwindlichen Fernbedienung mit so Gummitasten drauf, wo du dann drückst und drückst und drückst und es passiert irgendwie nichts. Oder du kommst in irgendwelche Menüs rein, in denen du dich nie wieder rauskommst. Und was machst du dann in deiner Not? Dann ziehst du irgendwann den Stecker und bootest das
Ganze.
Startest alles neu.
Naja, startest das alles neu. Das
kann ja irgendwie auch nicht sein.
Nein, die neueren Geräte können das.
Was? Alles selber erkennen?
Neuere Geräte sind deutlich intelligenter, wenn man die Devices nicht mit VGA zusammenschließt.
Ja, siehst du, da beginnt es ja
bereits. Irgendwo ist immer der Engpass.
Also wenn du jetzt hier zum Beispiel dann mit HDMI, ich weiß gar nicht, an meinem MacBook, doch, ich habe HDMI.
Doch, dein MacBook hat alles das? Mögliche. Ja,
die haben auch DisplayPort. Auch einen Adapter dafür.
Da gibt's die interessantesten Schnittstellen.
Naja, also für mich jedenfalls, ich bin ja leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Ich höre im Auto eigentlich regelmäßig und ständig Podcasts. Bräuchte eigentlich gar kein Autoradio. Nö. Ja, doch, brauche ich schon, damit ich es dann hören kann. Aber also ich höre zumindest da wenig Radio.
Den Radioempfänger
bräuchte ich. Oder sonst irgendwas, das bräuchte ich alles gar nicht. Und das mache ich dann natürlich über Bluetooth.
Ja, klar.
Ist dann gekoppelt mit dem Ding. Aber abends, wenn ich ins Bett gehe, höre ich auch immer noch Podcasts. Und ich lege mich dann natürlich irgendwie auf die Seite hin und so und habe halt meine Stöpsel da drin und das Kabel dann zum iPhone. Und wenn das jetzt in Zukunft nicht mehr geht, Ich würde mir jetzt heute keins kaufen.
Das wäre die Lösung.
Und ich
du bin kannst seit, einfach weitermachen wie bisher.
Ich bin seit dem iPhone 3 dabei. Also quasi von Anfang an mehr oder minder. Aber das ist jetzt schon ein Thema, das finde ich hart.
Ja.
Also. Das finde ich echt hart. Da bin ich mal wirklich gespannt, ob sich das irgendwie wirklich auf die Verkaufszahlen auswirkt. Wobei es natürlich schwierig ist. Ich meine, Smartphone-Markt ist ja jetzt auch kein Markt mehr, der turbomäßig abgeht, wo jetzt da noch wahnsinnig hohe Stückzahlen, also es sind keine großen Steigerungen mehr
drin, sagen wir es mal so. Das Wachstum ist
deutlich abgeflacht und übersichtlich und teilweise auch rückläufig.
Ja.
Und da bin ich ja dann mal gespannt, wenn dann Zahlen rauskommt, wie man da wieder argumentieren wird, ob man da tatsächlich in die Richtung geht und sagt, naja, das iPhone 7 verkauft sich nicht mehr so gut, weil es hat ja auch keine Buchse mehr unten. Aber bisher bin ich offensichtlich der Einzige, den das irgendwie stört.
Ich habe sonst niemand gehört. Die zwei Modelle sind schon ausverkauft, habe ich jetzt gelesen gerade.
Ja, ja.
Also hier geht die Post
ab. Die ganzen Telekom-Kunden,
die Menschen,
das sind auch schon wieder Verzögerungen ohne Ende.
Ja, schau mal,
die ersten Camper sind schon wieder in der Rosenstraße, ne?
Ach du meine Herren. Also schau mal, das Problem, was wir doch haben, und das haben andere Podcaster ja auch, wir sind halt eine extrem technikaffine Zielgruppe und für uns hat so eine Klinkenbuchse eine Bedeutung.
Ja.
Für die meisten,
dieses haptische, dieses Klack rein.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber aber ich habe zum Beispiel hier einen Adapter von Klinke klein auf Klinke groß, was ja auch ein bisschen absurd ist.
Klinke klein auf Klinke groß, also auf die 6,3 Millimeter.
Genau. Ja. Wir sind eine total technikaffine Zielgruppe. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was ein Klinkenbuchse ist. Das interessiert die auch null. Und die denken dann, wenn es das nicht gibt, ist das ein Feature.
Aber stell dir mal vor, du hast da so Bluetooth-Dinger dann einfach im Ohr drin.
Habe ich.
Aber die verlierst du doch.
Das
Ding fällt dir raus
und weg ist es. Nein, verlierst du nicht. Nein, verlierst du nicht.
Also irgendwann machst du da mal deine Schublade auf, so in 3-4 Jahren und sagst dann, da ist ja noch eine rechte Buchse, eine rechte, wunderbar.
Nein, es gibt ja wirklich auch so Bluetooth-Headsets, die verbunden, die sind verbunden. Das ist so wie so ein Gummi, wie so ein Gummizug. Mhm. Ich habe mir die neulich wirklich mal besorgt, weil wenn du unterwegs bist, ist das eigentlich eine ganz schöne Alternative.
Von der Audioqualität her?
Die sind von der Audioqualität her okay. Wir sprechen ja nachher noch über Sennheiser. Ja, die sind von der Audioqualität her okay.
Zum Telefonieren,
da kannst du auch mal Musik hören, wenn du im Zug sitzt oder so. Das ist ja nicht so problematisch. Mhm. Also wenn du nicht anspruchsvoll bist, sondern wenn es halt darum geht, so ein bisschen auf die Schnelle was zu machen, dann ist das okay.
Ja.
Die kosten jetzt auch nicht die Welt. Sie vergleichen sich natürlich nicht mit irgendwas. Also wenn jemand, der auf Audioqualität steht, Hi-Fi hört, damit hat das nichts zu tun.
Mhm.
Absolut nicht. Aber ich glaube, die iPhone-Freunde sind auch jetzt nicht die Leute, die jetzt so Wert auf Klangqualität.
Ja, nee. Dabei weiß ich nicht. Da war ich mir jetzt nicht so sicher.
Ich bin mir ganz sicher, dass das anders ist. Und jeder, der auf, okay, und neben uns als technischer Zielgruppe gibt es natürlich noch die Zielgruppe der Leute, die auf Audioqualität Wert legen. Bloß, ich glaube, die Masse kann das nicht unterscheiden.
Die Masse kann es wahrscheinlich nicht unterscheiden. Und ich meine, das ist wahrscheinlich. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn man so iPhone-Benutzer irgendwie ins Gespräch kommt, keine Ahnung. Ne? Wie viele Leute ganz wenig Funktionen dieses iPhones tatsächlich nutzen?
Ja, klar.
Also natürlich. Gar nicht wissen, dass das überhaupt drin ist,
natürlich,
sich da nie mit diesem Smartphone sozusagen auseinandergesetzt haben. Ja? Also beispielsweise, was weiß ich, Standortfreigabe oder sowas,
dass mal
irgendjemand anders was schickt und sagt, du, ich bin gerade da und da, du kannst hier sehen, wo ich gerade bin. Und man muss das nicht dauerhaft machen, sondern man macht das eben mal für eine Stunde oder bis zum Tagesende oder wie auch immer. Kann durchaus mal nützlich kann wirklich nützlich sein. Ja.
Also hier, an dieser Stelle habe ich einen Hintergrund für dich.
Ja.
Ich bin nämlich gestern über eine Infografik gestolpert. Und zwar kommt die aus dem Blog von Telefonica. Telefonica, die haben so einen Corporate Blog.
Ja.
Und da waren wirklich ganz interessante Artikel drin. Und zwar über eine Marktforschung, die bei bei Infratest, TNS Infratest den Auftrag gegeben haben. Mhm. Da ging es drum unter der Überschrift Always On, was deutsche Internetnutzer, nein, was deutsche Smartphone-Nutzer eigentlich benutzen, was die machen.
An ihrem Telefon.
An dem Telefon.
Das Telefon.
Und zwar haben sie, pass auf, sie haben zwei.
WhatsApp.
Sie haben zwei. Ja, stimmt.
Die hätten auch mich fragen
können. Das stimmt.
Hätten sie auch mich fragen
können. Ja. Sie haben repräsentativ gefragt.
Ja, ja.
Aber du hättest repräsentativ antworten können.
Für Hälfte des Geldes hätte ich das
gemacht. Ja, Wahnsinn. Jetzt pass auf. Unverzichtbare Dienste. Total interessant. Also sie haben zwei Fragen gestellt. Nämlich, auf welche Anwendungen möchten Smartphone-Nutzer im Alltag zu keiner Zeit verzichten? Also auf welche Anwendungen? Und dann haben sie nach den dazugehörigen Apps gefragt. Nämlich, auf welche Apps möchten Smartphone-Nutzer im Alltag zu keiner Zeit verzichten? Bei den Diensten an der Spitze mit relativem Abstand 81% Messenger.
Ja.
Klar. Logisch. Danach kommt Surfen im Internet, danach kommen E-Mails, danach kommt, das hängt mit Messenger zusammen, Versenden von Bildern, nämlich wenn diese Bilder als Messenger-Nachricht versandt werden. Surfen im Internet 69%, E-Mails 65%, 60% Versenden von Bildern. Also das ist eine beim Messenger die meiste Anwendung.
Klar.
Dann kommen mit 56% Navigieren und Wetter. Wetter, großes Thema in Deutschland. Ja. Etwas über die Hälfte. Ja. Kann auf keinen Fall darauf verzichten. Dann kommt Ermitteln von öffentlichen Verkehrsverbindungen und dann kommt so alles mögliche andere. Da bricht es aber schon deutlich runter.
Spiele taucht gar nicht auf.
Navigieren und Wetter bei 56%. Spiele taucht auf bei,
hätte ich mir jetzt noch vorstellen
unter Ferner. Unter Fernerst. Serien, Video,
also Musik, also man muss das aber vor Pokémon stattgefunden haben, diese Umfrage.
Na, könnte ich mir vorstellen. Es braucht ja immer ein bisschen, bis sie im Feld ist und bis sich das rumspricht und die richtigen Fragen. So, jetzt pass auf. Aber sie fragen ja nach unverzichtbar.
Ja.
Und Spielen ist anscheinend so
ein... Frag mal einen Pokémon-Jäger, ob es unverzichtbar ist. Der wird dir sagen, ja, natürlich.
Ich habe gestern zwei getroffen, die hätten mich fast umgerannt.
Ja, ja.
Erstaunlich. So, jetzt, wenn es aber auf unverzichtbare Apps geht, ist ein total interessantes Bild und das unterstreicht jetzt das, was du gerade gesagt hast, Christian. WhatsApp ist ganz vorn dran mit 76%. Das heißt 76%, so gut wie jeder, der Messenger macht und wichtig findet, macht das mit WhatsApp, 76%. Mhm. Was glaubst du, was die nächste App ist und wie viel Anteil sie hat? Die nächste App, auf die Menschen auf keinen Fall verzichten würden. Interessant. Mal schauen, wie repräsentativ deine Facebook? Antwort jetzt ist. Facebook, stimmt. Was glaubst du, wie viele Menschen dann angeben, auf Facebook nicht verzichten zu können?
Boah, ich glaube, das ist ein relativ hoher Prozentsatz.
Sag mal.
Ich schätze ja auch, dass der irgendwo zwischen 60% und 70% liegt. Wenn nicht sogar noch höher.
Er liegt bei 23%.
Bei 23%?
Er liegt bei 23%. Das
finde ich erstaunlich.
Danach kommt Google Maps mit 20%.
Aha.
Danach YouTube und die Google-Suche mit 12%. Und Google Chrome kommt dann mit 9%. Das heißt, die Wahl der Messenger-App ist ganz klar und deutlich.
Mhm.
Und danach kommt ganz lang überhaupt nichts mehr. Und dann kommen ein paar Verrückte. Nein, es ist immer noch ein Viertel fast.
Ja.
Die sagen, auf Facebook wollen wir nicht verzichten, aber da siehst du, wie die Realität und das ist repräsentativ, wie die Realität in Deutschland ist.
Ich glaube nicht mal, dass das nur in Deutschland ist. Ich glaube, ich denke, das
wird weltweit sich nicht anders
verhalten. Der durchschnittliche Smartphone-Nutzer verwendet, glaube ich, 5 Apps.
Ja.
Mehr sind es nicht.
Also ich habe neulich gelesen, man hat installiert irgendwie um die 26 Apps. Aber die Nutzung beschränkt sich dann auf ganz wenige. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schlagende.
Also ich würde sagen, ich habe bestimmt 30, 40 Apps habe ich mit Sicherheit drauf, weil ich halt Zeug auch einfach mal ausprobiere. Aber Da ist halt vieles dann wirklich tatsächlich für Spezialanwendungen drin. Ja. Also was weiß ich, Flightradar beispielsweise. Ist wirklich tolle App.
Wo du einfach sehen
kannst, was sind da gerade an, du siehst irgendwie ein tolles Flugzeug. Startest diese App und kannst dann halt direkt nachschauen, was ist das für ein Flugzeug,
der fliegt da und dahin,
das finde ich alleine schon mal interessant, dann tippst du drauf und kriegst ein Foto von dem, steht dann alle Informationen mit drin und mittlerweile haben die das ja auch sozusagen mit Virtual Reality, das heißt, du hebst das Smartphone an den Himmel.
Ehrlich?
Und dann blendet der die ein, wo welches Flugzeug gerade ist.
Ach, komm,
und dann kannst du drauf tippen, also nutzt auch die Kamerafunktion. Also nur mal als Beispiel, ja. Selbiges gibt es natürlich auch für Schiffe, selbiges gibt es für Züge, dann gibt es wirklich tolle Wetter-Apps tatsächlich. Finde ich auch ganz spannend. Also was ich sagen will, es gibt halt wahnsinnig viele Spezial-Apps, die irgendwelche Sachen machen. Und die hast du halt dann einfach drauf. Aber verwenden tust du
ganz wenig.
Eigentlich tatsächlich wirklich selten. Ne? Also stimmt schon. Aber weil du gerade gesagt hast hier so, dass wir eine, dass wir so technikaffin sind. Wir sind da nicht alleine, Andreas.
Wir sind nicht die Einzigen.
Nee, es gibt
technikaffin.
So, ja, nee, ja, es sind gibt wir nicht, das die, die Jungs von den Bosch Siemens Haushaltsgeräten sind es nämlich auch.
Oh, du Wahnsinn,
insbesondere
oder?
Insbesondere die Geschäftsleitung.
Die Geschäftsleitung.
Und ich weiß nicht, wer von unseren Hörern das Video gesehen hat. Das ist so ein gutes Stück viral gegangen. Oh, das iPhone hat sich abgeschaltet.
Echt?
Ich glaube schon. Entweder
warum hat es das gemacht?
Weiß ich nicht. Entweder es überhitzt oder. Nee, jetzt geht's
weiter. Geht's weiter.
Es überhitzt?
Nee, ist nicht
überhitzt. Meinst du, es explodiert? Nein, es ist kein Samsung-Gerät.
Meinst du, das gesamte Gebäude bei uns wird abbrennen,
bis auf die Grundmauer? Schaut eh keiner zu. Also es ist ein gutes Stück weit viral gegangen, dieses Video. In Facebook war es zu sehen und durch die Twitter-Timeline ist natürlich auch durch. Und man muss sich das so vorstellen, ich spiele das jetzt dann auch gleich mal ein, weil es einfach so wirklich ein Paradebeispiel dafür ist, wie man Social, wie es wirkt oder wie es dann rauskommt, wenn sich so ein Unternehmen von irgendeiner schwindeligen Social Media Agentur beraten lässt und dann sagt, du, wir müssen jetzt mal so was Schönes machen für Facebook und wo wir uns so, jo, als junges, dynamisches und digitalisierungsfähiges Unternehmen hinstellen und wir wollen nochmal zeigen, wie wir so unsere Produkte weiterentwickeln. Und dann haben die also tatsächlich die, ich glaube, vier Vorstände oder vier Vorstandsmitglieder oder vier Geschäftsführungsmitglieder, die dann nebeneinander stehen, im Anzug mit Krawatte, gestriegelt.
Ja, wie es gehört.
Alle natürlich graumeliert im höheren,
ja, da können die
im höheren Alter. Ne? Nein, natürlich nicht, aber so 60, ich würde mal sagen, sind irgendwo zwischen 55 und 60, sage ich jetzt einfach mal. Und die sich dann drüber unterhalten, was ihre neuen
super,
Geräte jetzt zu können. Und das spiele ich jetzt gerade mal schnell ein. Also die Frage lautet,
meine Lieblings-
die Frage lautet, weil das kann man jetzt natürlich nicht sehen. Die Frage lautet, welches ist Ihre Lieblingsanwendung in Home Connect?
Genau.
In Home
Connect. In Home Connect. So,
die Frage. Und da unterhalten sich jetzt die stehend ganz leger und locker in irgendeinem so Showroom bei Bosch Siemens Hausgeräte.
Die Vorstände.
Die Vorstände. Und das hören wir uns mal kurz an.
Meine Lieblingsapplikation in Home Connect ist die reichhaltige Rezeptunterstützung, die es für unsere neue Ofenreihe in allen Marken gibt. Sowohl bei Neff als auch bei Bosch und Siemens. Schon jetzt haben wir über 1000 Rezepte da drin und die Unterstützung, die man bei der Gelinggarantie dort bekommt, ist fast fantastisch. Und ich freue mich insbesondere darauf, auch andere Regionen und andere Regionalrezepte in diese Applikation reinzubekommen.
Diese Rezepte wird es geben mit Consumer Centricity, das ist schon mal ganz sicher. Und der Clou ist mit Remote Diagnostic, wenn aus welchen Gründen auch immer mal im seltenen Fall der Ofen nicht funktionieren sollte, die neue Elektronik wird mit Remote Diagnostic geflasht und dann haben Sie sich einen Servicetechniker zu Hause als Besuch erspart.
Und liebe Hörer, das ist auch so, das ist viel besser, wenn man es
sieht. Ja, das ist genau mein Lieblingsthema, das Thema Vorratsmanagement, Storage Management rund um den Kühlschrank. Sprich, möglichst automatisiert, vielleicht mit Sensor-Unterstützung, Dinge in den Kühlschrank einchecken, beim Rausnehmen wieder auschecken und dabei Mehrwertfunktionen wie automatisiertes Einkaufen ermöglichen.
Muss man nur noch wissen, was es gibt, oder?
Ja, genau. Und das ist ja nicht nur Storage, sondern auch die eingebaute Kamera. Einfach die Vorstellung, wenn man beim Supermarkt steht und nicht weiß, was man noch drin hat und dann auf sein Handy blicken kann und wirklich dann gleich real-time sieht, was man noch im eigenen Kühlschrank hat.
Also ich finde, das soll so kultig sein, findest du nicht?
Nee, glaubst, ich glaube, das war völlig alles geplant. Glaubst du, das ist
Bug oder Feature?
Nee, die haben da schon, da gab es ziemliche Diskussionen um dieses Video und man muss das mal auf Facebook sich die Kommentare dazu anschauen und dann die Stellungnahmen vom Unternehmen. Ja, wir haben verstanden, das war halt auch nicht ganz so der richtige Ansatz. Also,
ja, aber ist lustig.
Dieses Business-Kasper-Deutsch, was die da von sich geben mit Gelinggarantie und dann wird der Ofen remote geflasht.
Das flasht einen ja total. Ne?
Und das ist nicht mehr so der Kühlschrank, sondern das ist dann eben Storage-Management, was da betrieben wird, genau. Wo dann die Ware ein- und ausgecheckt wird. Und da frage ich mich immer irgendwie, es ist irgendwie so absurd, Was davor, ja. Da frage ich mich, was sind da eigentlich so die Zielsetzungen? Also was glauben die denn ernsthaft, was Leute denken, die sowas sehen?
Also das ist eine total interessante Frage.
Ja. So, aber Bosch Siemens
ich glaub, Hausgeräte
ist da im Übrigen nicht alleine unterwegs mit so einem Zeug, nee. Sondern vor ein paar Tagen erreichte mich eine Pressemitteilung des Unternehmens Liebherr. Liebherr machte nicht nur die großen Baukräne,
Der Erfinder des Autokrans.
Die Firma Liebherr, die macht natürlich auch unter anderem Kühlschränke. Also die sind auch im Hausgerätebereich unterwegs und die Firma Liebherr, die präsentiert und jetzt ist er endlich da, der Kühlschrank von morgen. Du weißt, Unternehmen müssen sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und mit dem Thema Internet of Things.
Ja.
Und was so ständig genannt wird, ist dieser scheiß Kühlschrank, dieser intelligente Kühlschrank, der weiß, was da drin hat. Und der dann irgendwie ständig irgendwelches Zeug auf dein Smartphone pusht, dass du bitte noch Milch kaufen gehen musst, weil es ist keine Milch mehr da. Da frage ich mich immer, wie absurd und abwegig ist denn das? Wer macht denn sowas? Also wer macht denn sowas? Also, in der Regel weiß man doch, dass die Milch ausgeht im Kühlschrank und man neue kaufen muss oder dass man noch Eier braucht oder die Joghurts zur Neige gehen, weil ich schaue jeden Tag in dieses Ding rein und sehe, was da drin ist. Aber da braucht doch kein Storage.
Aber dazu musst du doch die Tür aufmachen.
Ja, dazu muss ich natürlich die Tür aufmachen, aber das muss ich ja machen, wenn ich was essen will. Dann muss ich die Türe aufmachen. So, und dann schreiben die in so schwulstigen Sätzen, das ist jetzt die Digitalisierung im Alltag. Digitalisierung und Vernetzung von Hausgeräten verändern die Erwartungshaltung von Konsumenten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es geht nicht nur um den Kauf eines einzelnen Kühl- und Gefriergerätes, sondern um das intelligente Zusammenspiel vernetzter Technologien, die den Haushalt vereinfachen.
Deine Erwartungshaltung ist unverändert.
Ja, meine Erwartungshaltung ist unverändert. So, und jetzt haben sie also in den Kühlschrank von Liebherr helfen dir dabei beim Einkauf und deiner Essensplanung. Also bisher warst du nicht in der Lage, vernünftig zu essen oder dich vernünftig zu ernähren. Und du warst auch nicht in der Lage, vernünftig einzukaufen. Aber der Liebherr-Kühlschrank, der hilft dir jetzt. Und der hat nämlich auch einen Sprachassistenten natürlich eingebaut. Es nennt sich dann Media Intelligence Assistant, der in dem Kühlschrank mit drin ist. Alles basierend im Übrigen auf Microsoft-Technologie.
Azure?
Ja, nein, Cortana.
Ach so.
Sprachassistenz
ja, im Hintergrund
und so weiter ist und so das fort. Und
der Kühlschrank
Kamera ist drin und dann werden eingelagerte Lebensmittel werden über die Kamera und über Objekterkennung erkannt.
Aber der Kühlschrank hat die Software doch nicht on-premises, sondern bestimmt in der Cloud.
Ja, also was natürlich als nächstes dazukommen wird, sind dann irgendwelche Serviceangebote, die du dann wahrnehmen kannst. Also kannst dann irgendwelche Abonnements wahrscheinlich abschließen. Aber man muss sich das mal vorstellen, also allein wie ich in meinen Kühlschrank reinschaue, jetzt in einem 4-Personen-Haushalt, wenn du am Wochenende einkaufst, der Kühlschrank ist so vollgestopft, also da ist einfach so viel drin für die ganze Woche, dann möchte ich mal schauen, wie diese Technik da irgendwie noch mit irgendeiner Art von Erkennung zurechtkommen will. Das kann ich mir schlicht und einfach nicht.
RFID-Tags
in der
Verpackung.
Aber was ich noch sagen will, immer wenn solche Unternehmen aus dem Consumer-Bereich über das Thema Internet of Things und Digitalisierung sprechen, kommt immer dieser intelligente Kühlschrank auf das Tapet. Und ich kann es echt nicht mehr hören und ich kann es auch echt nicht nachvollziehen.
Christian, ich habe eine total interessante Frage für dich. Die ist mir eben eingefallen, während du so technikfeindlich daher redetest gegen Kühlschränke und das Internet der Dinge. Und der Punkt, den du machst, ist ja ein guter Punkt. Und auch diese etwas tapsige Bemühung von Bosch Siemens Hausgeräten, den Vorstand was Intelligentes über die Produkte sagen zu lassen. Die Frage, die mir eben durch den Kopf schoss, ist folgende. Warum tun wir uns so schwer, diese Botschaften jemandem wie Liebherr abzunehmen oder BSH, aber bei Vorwerk, Stichwort Thermomix, ist das total normal, jeder schreit Hurra und findet's toll? Interessante Frage. Wir erinnern uns, Thermomix ist ja so ein integrierter Kühlschrank, Ofen, Herd, Mixer,
Schredder,
Waage.
Ist noch mit drin.
Genau, und es gibt für einen Thermomix eine Online-Community mit vielen Rezepten, die Leute tauschen sich da ganz aktiv aus. Und in der nächsten Generation, ich glaube, wir hatten neulich mal drüber gesprochen im Zug von so einer Amazon-Geschichte, die nächste Generation Thermomix wird dann kommen mit einer IP, also mit Online-Zugang, mit einem Portal dahinter,
ist jetzt
auch
schon gestartet.
Mit so Dingen wie Einkaufshilfe und die ist jetzt schon
kannst
da.
Kannst du den WLAN-Dongle für den Thermomix jetzt schon dazu kaufen?
Nee, das gibt's dann ja integriert bei der nächsten. Also im Moment geht das mit WLAN-Dongle, aber beim nächsten.
Für 139 Euro verkaufen die diesen Dongle, der einen Wert hat von 5 Euro.
Der Warenwert.
Das ist ein Bluetooth- und WLAN-Modul.
Der Wert, den der hat für die deutsche Hausfrau, unbezahlbar. Die interessante, also das ist ja ganz interessant. Bei Thermomix ist es so, da gibt's die Einkaufshilfe, es gibt die Rezeptgeschichte, es gibt diese Planungsgeschichten. Bei Kühlschränken machst du dich drüber lustig. Bei Thermomix fällt dir das erheblich schwerer.
Ja.
Und da ist ja ein Unterschied. Die interessante Frage ist, worin genau besteht der? Warum nimmt man's dem einen ab? Und warum nimmt man's den anderen nicht ab? Warum tut sich ein Liebherr schwer als Stifter einer Community gesunder Ernährung oder so zu fungieren, und warum geht das bei einer Vorwerk?
Ja, ich denke, ich kann bei diesen Kühlschränken.
Christian, also du bist schon wieder nicht im Bild.
Es ist doch eh keiner drin.
Du sitzt wirklich.
Es ist doch keiner drin im
Periskop. Das macht überhaupt nichts. Die Leute wollen das nachschauen.
Schnickschnack.
Ah, ja, sicher. Ja, das ist die falsche Einstellung.
War ja nur mal ein Versuch. Wenn man das nächste Mal probieren muss, mal auf Facebook schauen, ob da.
Ich würde das nächste Mal standardmäßig mitlaufen lassen und mit Facebook dann Video mit meinem Handy.
Ja.
Da bringe ich den Adapter für das andere Stativ mit. Mhm. Und dann machen wir noch einen Google Hangout.
Genau. Live auf YouTube.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Nee, ich glaube schlicht und einfach, dass diese Kühlschränke halt keinerlei Mehrwert tatsächlich mitbringen. Anders als ein Thermomix. Da kann man den Mehrwert schon klar erkennen. Man muss einfach mal sehen, das Thema Essen hat sich natürlich stark verschoben durch Berufstätigkeit von beiden. Es gibt einfach niemand mehr, man hat tagsüber nicht mehr die Zeit und am Abend schon gleich gar nicht, aufwendig zu kochen. Also es geht immer weiter zurück. Schade. Es gibt natürlich Kochfreunde, die da auch viel machen. Aber für viele, die wollen einfach sich relativ rasch und schnell Essen zubereiten und sind auch diejenigen, die gerne an die Hand genommen werden bei der Essenszubereitung. Also wirklich durch die einzelnen Schritte durchgeführt werden wollen. Und halt sagen, ist ja prima, dass ich das alles mit einer Maschine erledigen kann. Ich kann da drin sowohl Suppe kochen als auch ein Eis herstellen für die Nachspeise. Es geht in einem Aufwasch, das Ding sagt mir, schütt jetzt deine Nudeln rein, jetzt tu Wasser drauf, was weiß ich, keine Ahnung. Wird einfach so durchgeführt. Das ist, glaube ich, schon insgesamt so ein Phänomen, was man beobachten kann, dass Leute zunehmend sich mehr anleiten lassen wollen. Also immer irgendwie einen Experten an der Seite haben wollen, der ihnen sagt, wie ihr Leben funktioniert. Also irgendwie selbst nicht mehr, sie sind es natürlich per se, durchs Leben zu kommen, aber immer irgendwo einen Expertenrat haben einen wollen. Das ist ja völlig egal, in welchem Thema. Wenn du dir heute mal anschaust, wie vor 20 Jahren Kinder aufgezogen worden sind oder vor 30 Jahren oder wir, unsere Generation, wie wir die Kindheit erlebt haben und wie uns Eltern großgezogen haben sozusagen. Und wie verkopft dieses Thema heute mittlerweile ist bei jungen Müttern, die also schon Kataloge drüber wälzen über die richtige Wahl des Kinderwagens. Also da gibt's Kinderwagenprospekte. Ich habe das ja damals mitbekommen und bekomme es auch immer wieder mal mit. Es gibt Prospekte von Kinderwagen, die sind aufgemacht wie die für ein Auto. Hochglanzbroschüren. Das sind Kinderwagen, die kosten 600-800 Euro mit Eigenschaften, die du dein Lebtag nicht brauchst. Also ich bin in einem Kinderwagen durch die Gegend geschoben worden. Der ist, glaube ich, vorher schon durch drei andere Generationen durchgegangen. Ja? Also, weißt du, das ist alles so wahnsinnig verkopft worden. Und ich glaube, das hängt damit mit diesem ganzen Thema einfach auch ein Stück weit zusammen, dass man sagt, so ein Thermomix, der nimmt mich an die Hand, was das Thema Kochen anbelangt. Da gibt's eine Gelinggarantie sozusagen. Mhm. Ja, und da kann ich einfach nichts mehr falsch machen. Weil etwas falsch zu machen, das Essen brennt an oder es ist versalzen oder es schmeckt nicht, ist ja ganz schlimm, geht ja überhaupt nicht. Ne?
Also ich finde das total interessant. Und ich glaube auch, dass das so ist. Jetzt könntest du doch als Küchengerätehersteller so als ganz stinknormale argumentieren. Ja, genau so ist das. Aber warum nehmen die Leute uns das nicht ab, wenn wir das machen wollen? Weil wir ein Kühlschrankproduzent sind? Oder weil wir das Thema falsch angehen?
Ich glaube, weil sie das Thema falsch angehen.
Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, eine Liebherr könnte das mit dem Kühlschrank auch machen. Wahrscheinlich dürften sie nicht über das Produkt reden. Sie dürften wahrscheinlich nicht über Kühlschränke reden. Vorwerk redet nicht über Produktfeatures, sondern Vorwerk redet drüber, wie Essen gemacht wird.
Ja.
Vorwerk redet drüber, wie Essen gemacht wird.
Ja.
Und das Gerät ist das eigentlich. Steht
überhaupt nicht im Vordergrund.
Überhaupt nicht. Das Gerät ist da und das Gerät macht das. Aber es geht nicht ums Gerät und es geht nicht um die Features des Geräts.
Nee, deswegen stellt sich auch keiner die Frage, letztlich, was das kostet. Ja? Ich meine, dieser Thermomix, der kostet ja einfach mal 1100 Euro.
Der ist so teuer wie ein iPhone.
Der ist so teuer wie ein iPhone, ne? Und ist also, dass sich, glaube ich, jeder darüber einigt, dass das völlig überteuert ist. Und auch für die Rezepte nehmen sie dann nochmal Geld für die Dongles, die du da reinschieben kannst, wo dann irgendwelche Sachen drauf sind und so weiter und so fort. Aber da redet keiner drüber. Weil die Leute den Mehrwert oder das, was sie damit machen können, als so hochwertig einschätzen und als so mehrwertig für sie, dass sie dann tatsächlich sagen, okay, sowas stelle ich mir rein. Aber dieses Kühlschrankthema, die können mir überhaupt nicht vermitteln, was da nur ansatzweise ein Mehrwert sein sollte.
Ja.
Die reden über ihr Produkt und über ihre Technologie und da haben wir jetzt
einen
Sprachassistenten drin und eine Kamera.
Ja,
da gehen die überhaupt nicht drauf ein. Ja.
Sie denken nicht vom Kunden.
Ja. Aber vielleicht muss ich nochmal darüber nachdenken. Vielleicht wäre es ja tatsächlich ganz interessant, wenn man meinen Ofen remote flashen könnte. Ich muss da einfach nochmal in mich gehen. Ich muss da mal mit meiner Frau darüber sprechen, wie es denn wäre. Wir sagen, du Schatz, würdest du es nicht auch begrüßen, wenn wir unseren Ofen im Fall der Fälle einfach mal remote flashen lassen könnten?
Nein, du darfst halt nicht über den Ofen springen, sondern über dessen Anwendung.
Wie oft ist denn dein Frage, Ofen schon ausgefallen?
Meiner?
Ja.
Bei meinem Ofen ist mal die Scheibe rausgefallen.
Ja, gut.
Das war nicht gut.
Ja,
das war überhaupt nicht gut. Ja.
Aber ich würde mal sagen, dass die Ausfallrate beim Herd und Ofen wahrscheinlich nicht sehr hoch ist.
Ich glaube, Ausfallrate wäre gar nicht das Thema.
Ja, aber dafür kannst du doch dann remote flashen und ersparst dir den Besuch eines Servicetechnikers. Unter Umständen.
Also sagen wir mal so.
So bewerben die das.
Also sagen wir mal so, das Remote Flashen ist mir doch völlig scheißegal. Wenn ich weiß, dass ich im Fall, dass mein Küchengerät ausfällt, Küchengeräte fallen immer mal aus, da ist immer mal was. Ich habe schon einen Techniker da gehabt wegen der Waschmaschine, ich habe schon mal einen wegen der Spülmaschine da gehabt, wegen dem Ofen, gut, da war dann die Scheibe locker, da kannst du mit Flashen auch nicht viel bewirken. Aber wenn man sagt, die Geräte, wenn das Gerät ausfällt, kannst du selber was machen und brauchst nicht den Techniker rufen. Das ist eine interessante Motivation, dass man das Remote Flashen nennt. Und Flashen für die meisten Leute eine ganz andere Bedeutung hat als für uns. Das spielt doch überhaupt gar keine Rolle. Sondern du sprichst, wir bauen Küchengeräte, die nicht ausfallen. Klar, sagst du ja immer. Aber wenn mal was ist, kannst du die ersten drei Schritte selber machen. Ist ganz einfach, kannst du übers Telefon machen. Ja. Über die App. Über die App kannst du
eine Diagnose machen,
du kannst den Defekt, du siehst an deinem Handy auf der App, siehst
brauchst
du,
wenn du was einen Servicetechniker geht, oder nicht?
Genau.
Kannst du daran zum Beispiel entscheiden.
Genau.
Ne? So, oder die App sagt, nee, das können wir remote flashen.
Jetzt Remote Fletching. Genau. Wollen Sie das wirklich? Ziehen Sie nicht den Stecker des
Gerätes. Ein neues Update schon falsch. Für Ihren Ofen ist
schon falsch, aber die
nee, ja, ja, aber so muss man halt rangehen.
Aber so müsstest du kommunikationstechnisch richtig, halt rangehen, genau. Dass das was wird.
Ja. Aber das können die alle nicht, ne? Oder wenige können es.
Oder wie meine Religionslehrerin immer sagt, wir unterhalten uns jetzt so lustig drüber. Meine Religionslehrerin hat immer gesagt, ja, haben es die anderen denn nicht gewusst? Nein, offensichtlich haben es die anderen nicht gewusst.
Ja, ja. Genau. Ja, und das begegnet einem in der Branche tatsächlich wahnsinnig häufig. Ne? Also wenn du mit Leuten zusammenstehst oder dich unterhältst, dass sie sofort in diesen Jargon verfallen.
Wahnsinn.
Das ist wirklich irre.
Wahnsinn.
Ich hab auch ehrlich gesagt keine große Hoffnung, dass es besser wird.
Also viele also Unternehmen. Die Schwierigkeit, die du hast, ist, und zwar setzt das an am Produktmanager. Ich glaube, eins der Probleme ist sowas wie Produktmanager beim Hersteller. Beim Systemhaus ist es sicher anders gelagert, weil die Jobbeschreibungen da anders sind. Jemand, der sich ganz leicht auf Anwender fokussieren kann oder auf Kunden fokussieren kann, ist jemand, der von der Technik am besten überhaupt keine Ahnung hat.
Ja.
Der hat von der Technik keine Ahnung. Der sagt, was kann man damit machen? Und dann erklärst du dem, was man damit machen kann. Sagt er, ey, das kann man damit machen, das ist ja toll. Und der kann dann sofort die Geschichte erzählen.
Ja, der hat halt ein Gespür dafür und ein Auge dafür, was brauchen die Leute oder wo sind ihre Schmerzen sozusagen?
Genau.
Wo gibt es einen Bedarf sozusagen?
Genau.
Was kann man da für ein Problem damit lösen?
Das ist
eine ganz andere Herangehensweise.
Genau. Und dann ist es aber so, der Produktmanager muss ja die Technik verstehen. Und der kommt meistens aus der Technik, weil das ist ja ganz wesentlich. Der muss ja wissen, wie man
das Remote flasht.
Was Remote Flashen ist, weil der muss ja dann im Werk in Taiwan sagen oder in China oder in Vietnam, pass mal auf, ab morgen müssen unsere Produkte remote geflasht werden können und das
IPv6 bitte, sprechen können.
Genau, und das bitte einbauen und das nach Möglichkeit sicher. So, und da hast du natürlich ein Problem. Ja. Und das Problem wird dann noch größer, wenn du halt Leute drin hast, die ein bisschen Ahnung von der Technik haben oder so Semi-Ahnung von der Technik haben, weil dann wird das ganz fies, weil die tun sich natürlich mit beidem dann schwer. Die tun sich sowohl mit der Anwendung schwer, beziehungsweise mit der Nutzergeschichte, als auch mit der technischen Umsetzung, da kommt was Halbgares raus. Das ist total schwierig, weil die technisch versierte Gemeinde wird ja auch nicht eben größer.
Ja gut, sondern
mein Versicherungszwecke hat man kleiner. Eigentlich immer noch so ein Layer Marketing drüber, der dann eben einfach in der Lage sein sollte, solche Sachen dann auch zu übersetzen.
Aber ich glaube, dass die oft einfach zurückgepfiffen werden und da eingebremst werden immer in dem, dass man sagt, nee, lass uns da mal lieber die höhere Taktfrequenz dieses Prozessors in den Vordergrund stellen und dass wir jetzt Bluetooth 4.1.3 auch unterstützen,
ja, ja, ja.
Und so weiter und so fort. Also diese Featureitis, die kommt dann immer wieder sofort durch und alles andere wird dann wieder auf die Seite gewischt. Oder denen fällt auch nicht mal vernünftige Nutzenargumentation ein, weil sie selber die Szenarien sozusagen gar nicht herstellen können. Ja? Also ich meine, diese Szenarien, die uns jetzt die vier Herren da von der Bosch Siemens Hausgeräte nahebringen wollten, die waren ja im Prinzip auch lächerlich.
Das war einfach nur ein
sinnloses Dahergestammel von irgendwelchen.
Also ich fand das ja
Begrifflichkeiten.
Cool, aber und so war es ja nicht gemeint.
Meine Vermutung ist ja, wenn man mal in dieses Unternehmen reingehen würde und da einfach nur mal so still zuhören würde, wie die Leute sich unterhalten, ich glaube, dass es ja noch viel, viel schlimmer ist.
Das glaube ich auch.
Also, ja, das wird ein interner Kauderwelsch und Jargon sein,
ja.
Wo du nur denkst, was reden die denn hier eigentlich?
Ja, das ist so ähnlich wie bei uns in der Branche ist das Gegenstück dazu IBM. Steigst du im Flieger, wo 10 IBMer drin sitzen, das hörst du sofort.
Ja. Ja.
Was ich noch ergänzen möchte ist, weil du gesagt hast, da sitzt dann so ein Layer Marketing, der übersetzen sollte. Mhm. Und oft haben die das Problem, dass die zurückgepfiffen werden. Das glaube ich auch, das würde ich unterschreiben. Es gibt dann noch ein zweites Problem. Das zweite Problem ist, Marketingleute interessieren sich in der Regel für Marketing.
Mhm.
Und zwar in erster Linie. Und nicht unbedingt dafür, was das Unternehmen macht. in dem die unterwegs sind. Also wenn du jetzt ein hochqualifizierter Marketingmensch bist, der wirklich große Kampagnen fährt und du arbeitest bei einer Schuhcreme-Firma, irgendwie doof. Das ist ja nicht so, richtig sexy, das Produkt. Das ist schon schwierig. Und als Marketingmensch willst du ja immer ganz gern am liebsten total sexy Produkt und am liebsten wärst du jetzt bei Apple, weil die ganz vorn dran sind. Und
ich glaube, das ist schon ein massives Problem.
Und dann verzetteln sich die Marketingleute nämlich in irgendwelche Plattformdiskussionen. Und irgendwelche, ja, wir müssen viral gehen oder ja, wir müssen, also der Vorstand muss, wir müssen Content Marketing und der Vorstand muss da und dann kommen solche Sachen
raus.
Überhaupt kein Verständnis für.
Nee, keinerlei Verständnis.
Für die wirkliche Welt da draußen.
Nee, man erkennt auch die Zusammenhänge nicht. Ne? Hat den irgendeiner mal wieder gesteckt, ja, ihr müsst da mal irgendwie so in den sozialen Netzwerken unterwegs sein. Ihr habt doch da eine ganz tolle Technologie. Ihr könnt doch hier einen Ofen remote flashen und ihr habt doch ein Storage Management hier für eure Kühlschränke. Das müsst ihr mal in die Welt raustragen. Ne? Und so entstehen dann solche Sachen. Ja. Ne? Aber keiner, der den Mut hat, irgendwo sowas dann auch mal zu bremsen, ja. Ich meine, gut, wenn die Geschäftsführung jetzt hier beschließt, wir machen das, dann wird man natürlich alles dafür tun, um die Herren dann auch auftreten zu lassen. Aber es gibt kein Korrektiv. Es fehlt jegliches Korrektiv in diesem ganzen Prozess. Und das begegnet einem halt wirklich häufig und dann gibt es solche Fails. Auf der anderen Seite sieht man heute schon den großen Trend, wenn du dir Plattformen anschaust wie Kickstarter. Wo ja auch viel Technologie drüber verkauft wird.
Ja,
ein völlig anderer Ansatz. Die machen wirklich gutes Marketing. Also da sind wirklich gute Marketingleute am Start, die dir ein tolles Produktvideo zeigen, die dir die Features und Funktionen des Gerätes wirklich mit einem extrem hohen Nutzen erklären. Also die kommen immer mit der Nutzenargumentation um die Ecke. Du siehst in diesen ganzen Kampagnen nie Technologie, die im Vordergrund steht. Oder ganz, ganz selten.
Ja.
Oder ganz, ganz weit unten dann zum Nachlesen irgendwie, wenn es dich dann auch noch
tatsächlich interessiert. Die interessante Geschichte ist da natürlich, du willst ja Geld für irgendwas bekommen und das in der Regel von Menschen, die viel Geld haben. Und das sind ja nicht unbedingt die Leute, die jetzt bis zum Hals in der Technologie stecken. Die musst du schon anders überzeugen.
Die musst du anders überzeugen und die machen es dort auch richtig. Und wenn man sich anschaut,
also das ist ein total,
wie manche Kampagnen total
interessanter
da,
Punkt.
Crowdfunding-Kampagnen zu bestimmten Produkten dermaßen durch die Decke gehen bei Kickstarter und dann 5-, 6-, 7-fach überzeichnet sind, weil sie es einfach verstehen, ihr Thema mal so rüberzubringen, dass es ein normaler Mensch ganz einfach verstehen kann. Und dann sagt, ja, das leuchtet mir jetzt ein, das ist interessant. Und das möchte ich auch gerne haben. Und dann sagt, das unterstütze ich diese Idee. Und die kommt ja überhaupt nicht mit irgendwelchen Funktionalitäten daher. Also es geht auch anders. Das glaube ich, kann man deutlich festhalten. Und es geht sogar erfolgreich auch anders.
Natürlich geht das
auch anders. Also wenn ein Unternehmen einfach mal in der Lage ist, wirklich vernünftig zu analysieren, was seine Zielgruppe ist, beziehungsweise ich würde noch weiter gehen, man spricht ja heute von der sogenannten Buyer-Persona. Ja, ja. Also da nochmal, weil eine Zielgruppendefinition heute auch nicht mehr zwingend funktioniert, weil die Leute heute so vielschichtig denken beziehungsweise ihre Bedürfnisse am Tag auch mehrmals wechseln. Ja, von daher muss man das anders definieren und da ist noch viel Arbeit zu leisten. So, in 33 Sekunden ist der Stream wieder weg. Dann ist
die nächste Stunde
abgelaufen.
Die Stunden fliegen und fliegen, Wahnsinn.
Aber vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine großzügige Spende und dann kaufen wir uns hier die Pro-Version. Und dann kann man das auch länger durchlaufen lassen. Aber jetzt gibt es dann wieder eine kleine Unterbrechung für die Leute, die am Stream sind. Und dann läuft er auch wieder. Aber für alle, die es jetzt hier nachhören, für die ist es ja kein Problem. Ja, jetzt haben wir uns lange mit dem Thema aufgehalten, Andreas.
Genau.
Aber das macht auch nichts. So, jetzt muss ich hier schnell ausmachen. Later. Okay. Und dann hier wieder starten. Okay, dann gebe ich CC 56. Continue. Okay. Was haben wir denn noch draufstehen? Personalien haben wir eigentlich noch gar nicht richtig durchgesprochen, ne?
Nee.
Aber da wir auch gerade bei Microsoft waren, eine interessante Personalie.
Microsoft-Personalie.
Ja.
Robin Wittland, genau.
Geht von Wortmann zu Microsoft und wird dort am 1. Januar seinen Job antreten und ist da zuständig für das Thema Windows und Windows Devices. Nee, Windows and Devices.
Windows and Devices, glaube ich.
Was heißt Surface und ähnliche Produkte und das ganze Windows-Thema wird er dort in Deutschland
betreuen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich wünsche ihm sehr viel Erfolg bei Microsoft. Ich kenne den Robin ja schon, du kennst ihn auch schon sehr lang.
Ja.
War bei Wortmann. Ich finde das einen sehr, sehr mutigen Schritt, den er macht. Weil er kommt ja aus einer recht freundlichen Umgebung. Er ist bei Wortmann längere Zeit, ich glaube, er ist beteiligt gewesen. Er war da im Aufsichtsrat. Er hat eine eigene Firma.
Ja.
Er hat eine eigene Firma und ist so immer sein eigener Herr und kommt aus einer sehr freundlichen und ostwestfälisch, bodenständig, wenig politischen Umgebung.
Mhm.
Und kommt natürlich bei Microsoft in eine Organisation, bei Microsoft Deutschland, die so ziemlich in jedem Belang das Gegenteil davon ist.
Ja.
Und da bin ich doch sehr gespannt, wie das dann letztendlich funktionieren wird.
Ich denke, ein Stück weit sind da einfach seine sehr guten Kontakte zu Microsoft hinein der Personalie auch geschuldet. Also da wird man ihn sicherlich auch mal drauf angesprochen haben, weil Robin Wittland natürlich in seiner Funktion bei Wortmann auch regelmäßig bei Microsoft ein- und ausgegangen ist, dort natürlich immer auch geschaut hat, wo gibt's Geld, wo gibt's Kampagnen, Werbekostenzuschüsse etc. pp. Was andere im Übrigen auch machen. Aber er hat es schon sehr stark gelebt,
habe ich gehört.
Ja,
das glaube ich.
Hat man mir erzählt, habe ich erfahren.
Gut, für Microsoft finde ich den Schritt natürlich sehr interessant. Weil es ist auf der einen Seite ein Outsider, als kommt jemand von ganz weit außen zu Microsoft rein, der trotzdem aber Microsoft irgendwie kennt aus der Zusammenarbeit. Es ist jemand, der aus der Channel-Praxis kommt, der sowohl das OEM-Geschäft kennt, als auch Distributionsgeschäft, als auch sehr viel Partner, weil
all das Wortmann, macht Wortmann, ja.
Wortmann macht das ja, also die sind ja eine Channel-Company, die sind ja auch Distributor, die sind Hersteller, die vertreiben neuerdings Cloud. Also für Microsoft ist das, glaube ich, sehr interessant.
Ja, also da gebe ich dir recht, so aus der Perspektive stimmt das alles. Allerdings kennt er halt auch nur Wortmann. Also das ist die andere Seite.
Das
ist halt das Universum Wortmann, ne?
Das ist
von dem man dann Dinge ableiten kann und auch Entscheidungen ableitet. Ja. Wie haben wir das damals gemacht oder wie haben wir das Thema gesehen oder wie sind wir mit dem Thema umgegangen? Das kann aber relativ schnell auch eine Schwarz-Weiß werden.
Ne? Ja, das ist die Seite, wo ich denke, das ist durchaus schwierig. Und
dann kommt das ganze Störfeuer auch noch von links und rechts.
Und dann hohe Politik,
die dort stattfindet.
Und eine sehr hierarchische Organisation über viele Hierarchiestufen mit EMEA dazwischen. Und wobei es kann schon sein, dass er direkt reportet, weiß ich aber nicht, wie die
Linien
das sind. Aber
das wahrscheinlich wird es so sein, der wird direkt
auf jeden Fall direkt reporten, ja. Auf jeden Fall spannend. Die OEM berichten direkt nach Redmond, wie es bei Windows ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das wird interessant.
Ja.
Das ist anderes Arbeiten.
Völlig anders.
Das ist anderes Arbeiten als in Hüllhorst-Tengern.
Mit Sicherheit.
Ja.
Du kennst ja die Region. Kommst du, glaube ich, auch daher, ne?
Ich bin da zur Schule gegangen. Ja. In Lübeck, das war auf der anderen Seite vom Berg. Mhm. Wir waren vorm Berg und die in Tengern und Hüllhorst waren hinterm Berg. Die sahen das natürlich total anders.
Sehr gut.
Wortmann hat dieses Jahr Jubiläum übrigens.
Ja, richtig.
40. stimmt das?
Nee,
ist 30.
30. würde ich sagen. Ne?
Aber sie haben auf jeden Fall beträchtliches Jubiläum.
Mhm.
Das ist jetzt im Herbst irgendwann. Mhm.
Also da wir jetzt hier so ein bisschen um Microsoft noch kreisen, vielleicht noch zwei Punkte. Also Microsoft und DeepHair, die beiden großen...
Wo willst du jetzt hin drauf?
Nee, ich wollte dir nur sagen, ich habe noch...
Ach so, du willst... Ich hätte nämlich Microsoft Personalie noch gedacht.
Eine weitere Personalie.
Ja, bei Microsoft gab es ja etliche Personalien in letzter Zeit.
Ja, okay, gut.
Und eine Personalie, die sollten wir an der Stelle einschieben, weil sonst springen wir wieder auf die Kollaboration mit und dann kommen wir wo ganz anders raus, als wir eingestiegen sind und dann kommen wir da nie wieder hin zurück. Weil die sollten wir kurz noch einschieben. Und zwar, da habe ich vorhin schon gedacht, da könnte ich einen netten Überleitungsscherz machen, als du über die Fernbedienung der Projektoren gesprochen hast mit den Gummitasten. Das hat nämlich gestern wirklich jemand den Scherz gebracht. Ich bin gestern Abend auf einer Veranstaltung gewesen von einer Headhunting-Firma 3C, C3, die es seit 15 Jahren gibt.
3C,
genau. Die seit 15 Jahren gibt, die gestern Jubiläumsgartenfest hatten. Die Firma ist bekannt, weil da zwei ITler in Position sind, die sehr bekannt sind, nämlich einmal Michael Karg, ja, ehemals Chef von Makrotron, danach Ingram Micro, mhm, und Andreas Gutmann, zuletzt bei Netgear.
Netgear war
zuletzt bei Netgear. Ja. Mhm. Gestern beide getroffen. Mhm. Und wir haben tatsächlich gesprochen über Gregor Bieler. Und irgendeiner meinte, wieso Gregor Bieler, als ich den zuletzt getroffen habe, hat er immer ganz viel Fernbedienung dabei gehabt. Da war der bei Logitech.
Bei Logitech,
genau. Mhm. Da war der mal bei Logitech, hat er ja angefangen als Marketingleiter vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ist seit einiger Zeit bei Microsoft. Wir hatten den ja schon mehrfach
PayPal in der Sendung erwähnt.
War, ne? Zwischendrin war er bei PayPal, mhm, und bei noch einem anderen Payment-Dienstleister, bei einem kleineren. Mhm. Und muss man sagen, Gregor Bieler hat einen interessanten Karriereschritt bei Microsoft gemacht. Er war ja zuständig für das ganze Devices-Geschäft,
ja,
und Consumer und ist tatsächlich seit 2 Wochen der neue Channel-Chef bei Microsoft und hat diese Position Channel und Mittelstand, die früher mal der Wolfgang Brehm bekleidet, mhm, hat und die davor der Helgert inne hatte.
Glaube, ja. Mhm.
Genau. Und das ist ja ein echt interessanter Karriereschritt. Das ist ein sehr interessanter Karriereschritt. Und gestern meinte dann jemand, ich kenne den noch mit Fernbedienung von Logitech. wobei es anscheinend so ist, dass die Microsofts Geschäftsführerin, die Frau Bendig, so geht jedenfalls das Gerücht, mit dem Floris van Heist, der die Position vorher hatte, also vorm Gregor, anscheinend überhaupt nicht klargekommen ist. Interessant ist da wieder die Pressemitteilung zu lesen, und wir machen manchmal so Pressemitteilungsanalyse. Mhm. Die Pressemitteilung, die von Microsoft rausgegangen ist, ist tatsächlich von Mikkel Leit gekommen. Das ist ja der Microsoft-Kommunikationschef höchstpersönlich. Und die machte den Eindruck, dass sie sehr, sehr hastig verfasst war. Mhm. Waren ein paar Tippfehler drin, was mir dummerweise bei solchen Sachen immer gleich auffällt, wenn ich drauf schaue. Bloß bei eigenen Texten irgendwie nicht, was komisch ist. Was wohl ganz normal ist. Und in der Pressemitteilung gab es dann eine sehr interessante Passage, die hieß, also der Gregor folgt halt auf Floris van Heist, dem wir hier für sein Engagement auch ausführlich danken. Was Floris van Heist dann in Zukunft machen wird, wird an anderer Stelle zum anderen Zeitpunkt bekannt gegeben.
Ja.
Das heißt, ups.
Es ging dann hoppla hopp.
Ups, hier ist was passiert. Gregor, übernehmen Sie.
Ja, allerdings. Ja, das kann man schon ableiten, da hast du recht.
Wobei auf der anderen Seite ist der Gregor Bieler ja ein Manager, der sehr viel Channel-Erfahrung hat, der eigentlich sein ganzes Leben irgendwie im Channel verbracht hat.
Großteils.
Ja, und wenn der nicht weiß, wie es geht, dann weiß ich es auch nicht.
Sofern er es nicht verlernt hat und auch am Ball geblieben ist, weil auch der Channel verändert sich natürlich.
Dramatisch, ja.
Und da muss man natürlich auch guten Einblick haben in die Strömungen und Entwicklungen in den Bereichen. Da tut sich ja auch immer wieder was. Und nachschieben zu Microsoft.
Lass uns ganz kurz noch nachschieben.
Ja,
Entschuldigung. Aber Microsoft-Personalien nachschieben an dieser Stelle.
Noch eine.
Robin Wittland folgt nach Oliver Gürtler, der sich intern verändert. Ja. Der ist Cloud-Chef geworden. Mhm. Deutscher Cloud-Chef von Microsoft. Auch ein interessanter Karrierezug. Und Oliver Gürtler ist ja jemand, der auch schon ewig bei Microsoft ist.
Ja, der ist ja schon wirklich lange, ja.
Genau, jetzt bin ich aber hier bei den Microsoft. Da war noch einer, aber die habe ich vergessen. Da war noch eine Personalie, aber bei Microsoft ist das mittlere Management und das Management schon erheblich durcheinander gewirbelt und sind viele Dinge in Bewegung.
Wir hatten ja das letzte Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, über den Deal Microsoft LinkedIn.
Ja, genau.
Wo wir relativ verständnislos davor saßen und uns bis heute niemand erklären konnte.
Dass die sowas machen müssen, weil Social, so wie Plattform.
Wie Bosch Siemens Haushaltsgeräte, wo der Vorstand der Meinung ist, wir müssen da mal.
Remote flashen.
Wir müssen mal remote flashen im Netz. Ne, müssen wir halt mal machen. Ne?
Jeder sollte mal remote geflasht sein.
Und da ja 28 Milliarden hingelegt haben und ich ja schon jetzt ein bisschen gemunkelt habe, ob das mal alles gut geht oder ob sie da LinkedIn zugrunde richten. Es gibt ja wirklich immer LinkedIn wieder. LinkedIn
ist eine grauenhaft unübersichtliche, entschuldige meine neuerliche Unterbrechung beim Thema Microsoft, eine grauenhaft unübersichtliche Plattform, die ich nicht wirklich sehr schätze. Ja,
die große Frage ist jetzt, wird es mit Microsoft besser oder wird es noch schlechter? Microsoft hat da mitunter schon Händchen dafür, bestimmte Technologien, die sie zukaufen,
Dinge zu verschlimmbessern.
Wirklich echt zu verschlimmbessern. Ich denke hier nur mal an das Thema Yammer. Wer redet heute noch über Yammer?
War das jemals toll? Ich habe da früher auch nie drüber geredet.
Sie haben es gekauft, weil sie es super toll fanden und total klasse fanden. Sie sind jetzt, glaube ich, ein bisschen dabei, auch Skype umzubauen in Richtung Slack. Also, dass da auch diese Funktionalität mit reinwandert. Sie haben immer viel vor. Wir denken an den Ausflug von Microsoft im Bereich Smartphones. Eine echte Bauchlandung geworden.
Smartphones? Ja. Microsoft?
Ja. Echt? Ja. Sie bauen auch noch welche. In Zukunft wollen sie es aber nur noch, haben sie jetzt angekündigt, sie wollen in Zukunft nur noch Smartphones für Unternehmen anbieten, wo mir dann irgendwie sofort das Thema BlackBerry eingefallen ist, wo ich mir gedacht habe, aha, das wird dann einen ähnlichen Weg gehen.
Das passiert halt, also diese Dinge.
Also das kannst du vergessen. Smartphones für Unternehmen, das funktioniert nicht. Smartphone ist ein Gerät per se, das genau diese Welt zwischen Privat und Business hat verschmelzen lassen. Das war das erste Gerät, wo man gesagt hat, also Smartphones und Notebooks, das waren die ersten Devices, wo man gesagt hat, bring your own device.
Ja,
also wo dieses Thema da mal
absolut war.
Und sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, wir machen ein Smartphone, aber nur für Unternehmen und für den Unternehmenseinsatz, das ist per se, das wird schlicht und einfach nicht funktionieren. Das ist BlackBerry 2. Und es wird genauso enden. Dann hat sich Microsoft versucht, auf den Zug aufzuspringen, was Fitnessarmbänder anbelangt und Fitness-Tracking anbelangt.
Echt?
Ja. Die Produkte sind alle abgekündigt und man wird sich aus diesem Markt auch wieder verabschieden.
Das Surface frisst.
So. Also.
Ja, aber bei Surface haben sie es hinbekommen.
Bei Surface haben sie es hinbekommen.
Obwohl wir viel gelästert
mag
haben.
Mag sein, dass von 10 Technologien, die sie da an den Start bringen oder zukäufen, wie auch immer mal eins was wird.
Aber ist das
Surface war ich ehrlich gesagt auch ziemlich überrascht, aber das haben sie offensichtlich ganz gut hinbekommen, was man so hört.
Also ich habe den Eindruck, dass bei Surface man wirklich hergegangen ist und sich überlegt hat.
Da hat man vorher mal überlegt,
glaube ich. Genau, wie sieht eigentlich die Anwendung dafür aus? Was wollen die Menschen haben? Ich glaube, bei Gemma hat man sich das nicht wirklich überlegt und viele von diesen Entwicklungen kommen halt nicht daher, dass man überlegt hat, was wollen die Menschen, was machen die eigentlich?
Ja, oder ist es so aus der Not heraus geboren? Ne? Also kann ja irgendwie sein, dass
die Menschen kaufen Fitnessarmbänder, brauchen wir auch.
Genau. Ne? Leute brauchen Smartphones, machen wir auch.
Genau.
Ohne Sinn und Verstand und nie erfolgreich damit gewesen. Nie. Immer nur groß angekündigt, immer nur, mein Gott. Naja.
Aber das ist halt, worüber wir vorhin auch schon sprachen.
Ein Bereich, den sie übrigens auch so richtig.
Nicht vom Menschen aus gedacht.
Ein Bereich, den sie meiner Meinung nach auch so richtig verkacken, um es mal ein bisschen härter auszudrücken, ist dieser ganze Bereich Document Sharing und so weiter. Ja? Also wenn du dir Google Docs mal anschaust und die dazugehörigen Applikationen wie Spreadsheet, wie Präsentation, Dokumenten und so weiter, wie super die Google-Leute das mittlerweile im Griff haben und wie super das läuft. Und Microsoft, das ist schlicht und einfach nach wie vor eine Katastrophe. Da gab es jetzt letztens mal eine tolle Umfrage zum Thema Studenten, die ihre Doktorarbeit schreiben oder eine Diplomarbeit schreiben. Auf welche Technologie setzen die sozusagen? Ne? Immer wenn sie es alleine machen müssen, nehmen sie in der Regel tatsächlich Microsoft Word. Das scheint nach wie vor so eine Dokumentensoftware zu sein,
die halt einfach
gängig ist.
Word ist eine tolle Anwendung.
Aber sobald es um das Thema geht, dass dort mehrere Leute mitarbeiten müssen, traut sich keiner mehr Microsoft
zu nehmen. Doch, dann nehmen sie SharePoint.
Ja, ganz genau.
Dann setzen sie einen SharePoint auf und
nicht? Boah. Nee, da klickst du dir einfach Google Docs.
Und dann das ist so, das ja, das weiß ich doch. So. Das ist definitiv so. Also diese ganze SharePoint-Geschichte ist eine relativ tragische. Wir sitzen hier mit so Webentwicklern zusammen und wenn wir dann irgendwie mal sagen, sag mal, gibt's nicht dieses SharePoint auch noch? Dann manche verstehen das gar nicht, was wir damit meinen. So, echt? Was ist denn das? Wer macht denn das genau? Wie Microsoft? Von denen gibt's da auch was? Nee, das ist schon wirklich dramatisch.
So, das waren noch ein paar Punkte zu Microsoft, die ich noch loswerden wollte. Und wir unterhalten uns ja auch.
Was ist denn mit Microsoft und Liebherr? Jetzt sag das, erzähl das kurz noch. Weil das hast du vorhin angekündigt und dann.
Habe ich das schon erzählt mit dem Kühlschrank?
Ach, das ist die Zusammenarbeit von Liebherr und Microsoft.
Ja, ja, genau.
Ach, so.
Liebherr und Microsoft haben sich zusammengetan, um den intelligenten Kühlschrank von morgen zu präsentieren. Und haben dort eben Microsoft-Technologie eingebaut. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob du den Kühlschrank auch remote flashen kannst, aber
Office 365.
Vielleicht kannst du noch irgendwelche andere Sachen damit machen.
Kannst deine Diplomarbeit mitschreiben. Ja. Nee, das war jetzt ein böser Scherz. Aber
das ist ein und dasselbe Thema. Wir unterhalten uns ja auch öfter über das Thema Channel.
Jetzt aber harter Cut.
Genau, und dreistufiges Modell. Ne?
Es gibt dreistufiges Vertriebsmodell.
Es gibt den Hersteller,
den
Distributor und dann gibt es den Handel, dann auch den Konsumenten drunter natürlich. Das letztlich ist
eigentlich
noch
vierstufig.
Eigentlich vierstufig. Naja, gut, die vierte Stufe verkauft er dann nichts mehr, sondern die konsumiert dann. Insofern spricht man ja in der Regel von drei Stufen.
Nee, man spricht eigentlich von zwei Stufen.
Oder von zwei Stufen. Man, ja.
Ja, der Hersteller ist ja keine Stufe. Ja, wenn das OEM, keine Stufe, also ja. Für ein OEM ist das, ja. Für ein OEM kommt eine Stufe mehr
Wir dazu. Wissen alle, was gemeint ist.
Echt?
Das Triumvirat, Hersteller, Distributor.
Ja, ja, ist auch auf jeden Fall.
Händler. Es gibt es natürlich auch in unterschiedlichsten Branchen, ist es ja auch so. So zum Beispiel auch im Bereich Elektro. Ist auch so eine traditionsreiche Branche und dort gibt es ja ein paar große Player im Elektrobereich als Hersteller und dann natürlich auch in der Distribution. Da gibt es namentlich, glaube ich, zwei wirklich große, die dort unterwegs sind. Das eine ist Hagemeyer und das zweite ist Sonepar, die beiden Unternehmen. Und da gab es jetzt Folgendes bei Sonepar. Ist auch mal wieder so etwas, ein Großhändler, der das Wasser nicht halten konnte und dann versucht, wie kann ich vorbei am Fachhandel noch zusätzliches Geschäft generieren? Mhm. Und dann kommen tatsächlich Leute auf die Idee zu sagen, wisst ihr was, es ist doch alles ganz simpel, wir stellen jetzt so eine schöne Webseite ins Netz und da werden wir jetzt einfach mal Produkte direkt an Endkunden verkaufen. Ja, und genau das hat Sonepar gemacht. Mhm. Ich finde das allein schon immer deswegen komisch, wenn man sich dann das Impressum einfach mal aufruft von so einer Webseite und dann das Impressum von Sonepar aufschüttet und die beiden.
Man findet Parallelen.
Irgendwie findet er, sagt, hey, Moment mal, die Adresse kommt mir irgendwie bekannt vor. Und die haben natürlich, wie nicht anders zu erwarten, extremen Druck bekommen von ihren Elektrofachhändlern. Er sagt, also, wenn er den Shop jetzt nicht hier Standepede abschaltet, dann, kaufen wir einfach nicht mehr bei euch. Und genau so kam es dann auch. Und so hat Sonepar seinen großen Online-Shop für Endkunden auch wieder abgeschaltet und hat natürlich eine vollmundige Pressemitteilung dazu rausgegeben, in dem es heißt, wir bekennen uns zum dreistufigen Vertriebsmodell und wir leben das und wir wollen alle Diskussionen um Preise, Artikel und Sortiment obsolet machen und wir unterstreichen einfach nochmal unser klares Bekenntnis zum Fachhandel und wir sind nur für ihn da und wir wollen nicht den Weg gehen, dass wir irgendwie auf verschlungenen Wege unsere Produkte auch über Amazon oder eBay anbieten. Tun wir alles nicht, wir sind die Braven. Ja, also das auch mal ein schönes Beispiel, wie es in anderen Branchen zugeht, also auch nicht besser und nicht schlechter.
Nee, es gibt genauso zu. Und was ich recht interessant finde, ist tatsächlich, dass da gibt's einen sehr schönen Artikel, den hast du rausgefunden, bei Elektropraktika, so eine Zeitschrift oder eine Zeitschrift für Elektriker.
Ja. Da ist der Artikel.
Genau, und die sagen, dass das Handwerk sehr zu kämpfen hat, also in der SHK-Branche, Sanitär, Heizung, Klima.
Gaswasser, Scheiße.
Und zwar, weil immer mehr Handwerksbetriebe ihr Material und Handwerkszeug über den Baumarkt oder direkt vom Hersteller kaufen.
Ja.
Was ja schon ganz interessant ist und was natürlich dann so ein Elektro-Großhändler stutzig macht und überlegen lassen muss, welche Mehrwerte biete ich eigentlich meiner Kundschaft, dass die bei mir kaufen?
Ja.
Ist der Mehrwert nur Preis? Ist der Mehrwert keiner? Ist der Mehrwert Abholung oder was sind die Mehrwerte? Warum
der Autor warum dieses Beitrags schreibt ja im letzten Absatz auch völlig richtig. Mit der Schließung des Sonepar Online-Shops www.elektrogroßhandel.de hat sich eine starke Fraktion, also Elektrofachhändler, Ruhe erkauft.
Ja.
Wenn sich aber der Widerstand gegen die Online-Shops der Großhändler dagegen sein erschöpft, wird der jetzige Burgfrieden zur Friedhofsruhe für den dreistufigen Vertrieb, dann lacht nur einer, Jeff Bezos.
Genau.
Und das trifft die Sache natürlich.
Und das trifft die Sache erheblich gut.
Ja.
Die interessante Frage ist ja, wie ist die Motivation von jemandem beim Großhändler, bei Amazon oder beim Baumarkt oder sonst wo zu kaufen und halt nicht über den dafür vorgesehenen traditionellen Vertriebsweg. Das ist eine interessante Frage und die zu beantworten wer diese Frage beantwortet, auch in der Distribution, ob der jetzt sich Distributor oder Marktplatz nennt, auch in der Distribution, wer die Frage beantworten kann und die richtigen Antworten findet und umsetzt, der wird ganz weit vorne sein, weil der den Händlern einen Weg aufzeigt, nicht mehr bei Amazon zu bestellen. Oder nicht mehr irgendwo online zu bestellen.
Amazon ist halt schlicht und einfach
das wirklich
eine ernstzunehmende Alternative.
Das geht deutlich über die Preisdiskussion hinaus.
Amazon geht halt einfach auch an Hersteller ran und sagt, ihr wollt da eure Produkte nicht bei uns ins Sortiment nehmen, ihr braucht noch nicht mal irgendwie einen eigenen Online-Shop aufbauen, sondern ihr könnt als Marketplace-Händler bei uns auftreten. Unterm anderen Namen ist gar nicht nachvollziehbar, wo die Ware herkommt. Das wird alles ein bisschen so verdeckt gemacht. Da werden Tochterunternehmen gegründet und. Also da wissen wir ja alle, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das Thema wird ja auch angenommen. Also es ist ja nicht so, dass das nicht erfolgreich wäre. Also wenn du bei Amazon heute dir neue Steckdosen kaufen willst oder sonst irgendwas, das Sortiment ist gigantisch.
Ja, klar, kriegst du alles.
Die Preise sind gut. Ja, also würde ich mal sagen, in der Regel die Hälfte billiger, wie wenn ich zum Elektriker meines Vertrauens gehe und bei dem eine Gira-Steckdose kaufe, zahle ich halt mal mindestens das Doppelte dafür. Ne? So, und so kann ich es mir halt online nach Hause schicken lassen und wenn ich möchte, in München mittlerweile in 2 Stunden.
Ja.
Sofern es im Sortiment ist jetzt bei Prime Now. So, und das ist halt die Gegenseite. So, und
ja, also was keine Frage ist, dass Amazon ist mit diesen Konzepten enorm innovativ. Und natürlich finden die Kunden das klasse.
Ich glaube, dass diese Branche, diese Elektrobranche, die ist da noch ein gutes Stück weiter hinter der IT-Branche. Die IT-Branche hat sich da schon ein Stück weiterentwickelt. Also wo wir viel auch über das Thema Lösungen sprechen, über das Thema Services sprechen und so weiter, da ist der Elektrofachhandel doch überhaupt nicht. Der Elektrofachhandel lebt nach wie vor von seinen Produkten, von seinen Stückwerken, von seinen Steckdosen, von seinen Lichtschaltern, die er verkauft, von seinen Lampen, die er irgendwo reinbaut oder sonst irgendwas.
Mal irgendwer
aber welcher Elektriker kann mir heute Managed Licht verkaufen?
Ja, gute Frage.
Flatrate.
Ja, gute Frage. Macht keiner.
Macht keiner, der mir alle 2 Jahre meine Leuchtmittel auswechselt. Thema, mit dem sich ja der Andreas Wenninger, mein Geschäftspartner, ja auch sehr stark auseinandersetzt mit seinem Unternehmen Industry and Energy. Jetzt hat man das auch mal in Position gebracht hier. Aber der hat sich, weil er aus der IT-Branche kommt, genau mal diese Frage gestellt. Also nicht nur für Privatanwender, sondern für Gewerbetreibende, die große Hallen haben.
Ja.
Wie wäre es eigentlich mal mit dem Thema Managed Licht? Ja. Ja. Für Unternehmen ist das eine Rieseninvestition, wenn die sagen, was weiß ich, wir haben jetzt andere Produkte, das ist alles viel kleinteiliger, wir brauchen eine bessere Ausleuchtung für unsere Mitarbeiter, die Aufgaben waren filigraner, was auch immer die Gründe dafür sind. Oder die Beleuchtung, die alten Neonfunzeln sind einfach in die Jahre gekommen. Jo. Ja, ist ja so. Schaut doch mal in solche Gewerbehallen teilweise mit rein, wo man sagt, da kannst du mit moderner LED-Technologie viel besseres Licht erzeugen und alles viel kostengünstiger. Aber es ist eine riesen Investition für so ein Unternehmen. Und dann zu sagen, du, dann lass uns das doch im Sinne einer Mensch-Lösung machen. Also es ist nicht so, dass man es nicht machen könnte. Aber ich glaube,
es wäre ganz
und so verstehe ich den Andreas Wenninger auch, wer bremst, ist der Elektrofachhandel.
Hm. Ja.
Ja. Die haben da kein großes Interesse dran.
Nee. Nein, die denken heute nicht so.
Die denken da nicht
so. Die denken nicht so. Und jetzt haben wir nämlich auch schon.
Wenn das nächste Mal da ist, muss er uns da mal ein bisschen Einblick gewähren. Ich glaube, dass das hochinteressant ist, diese Branche und wie es da so zugeht. So, weil wir schon bei Amazon waren, denke ich, sollten wir noch mal über zumindest ein Produkt sprechen, was die Amazon an den Start gebracht hat, was ich sehr interessant finde, was es in den USA schon längere Zeit gibt. Das ist der sogenannte Amazon Dash Button.
Ich wusste, dass das jetzt kommt.
Ja, hast du schon mal davon gehört oder auch was darüber gelesen?
Natürlich.
Also der Amazon Dash Button, ich habe mir den ja immer relativ groß vorgestellt. Nein, ich habe noch keinen. Das Ding ist ja nur so groß. Mhm. So, ich zeige das jetzt mal Andreas, wer jetzt hört.
Er zeigt das hier doch in die Kamera. Das können die Leute jetzt auf Periscope nachschauen.
Nein, also ich sag mal, vielleicht 6-7 Zentimeter groß. Größer ist das Ding nicht, mit einem Knopf dran. Daneben ist einfach eine Aufschrift drauf, wie Pampers oder Ariel oder ich weiß nicht, es gibt mittlerweile 100 Marken, es gibt sogar, sagen dir Nerf was? Nerf-Pistolen?
Nein, ich lehne sowas
Nerf, ab. Nerf sind, ist ein Kinderspielzeug, sind Gewehre, Pistolen, die so kleine Pfeile verschießen, die aus Schaumstoff sind. Ja, die fliegen dann so 10 Meter oder 15 Meter weit. Und da gibt es so ganz basice Sachen und Nerf ist ein riesig erfolgreiches Unternehmen, ein ganz tolles Sortiment und alle Jungs im Alter von, ich sag mal, zwischen 7 und 11 Jahren, 12 Jahren stehen total auf Nerfs. Also die machen dann, so wie wir früher halt Indianer und Cowboy gespielt haben, machen die halt heutzutage solche Nerfschlachten. Und diese Pfeile, die verlierst du natürlich auch immer wieder mal im Gebüsch oder bleiben im Baum hängen oder sonst irgendwas. Das heißt, das ist auch etwas, was du halt regelmäßig brauchst. Und sogar Nerf gibt es einen Dashbutton, wo du dann hier Munition nachordern kannst sozusagen. So, wie funktioniert das Ding? Da ist im Prinzip ein Bluetooth und ein WLAN-Modul drin. Du koppelst das einmalig mit deinem Smartphone oder kannst es mit deinem Smartphone einmalig einrichten und wenn dir droht, dein Waschmittel auszugeben, drückst du auf den Knopf und dann hast du am nächsten Tag deine neue Waschmittellieferung da. So geht es für viele andere Produkte auch. Und intern wird dieses Projekt oder der Dash-Button ist so erfolgreich, dass es intern bei Amazon Magic genannt wird.
Ach du meine Fresse.
Das ist eins der erfolgreichsten Produkte, die Amazon je mit eigener Technologie oder durch eigene Idee sozusagen eingeführt hat. Ach, also Amazon kam ja auf die Idee, lass uns doch einfach einen Knopf bauen, auf den du drauf drückst und dann kommt die Ware zu dir nach Hause. Mhm. Du musst nichts mehr tun. Wie geil ist das denn? So. Jetzt wird das Ding in Deutschland eingeführt und was ist das Erste, was passiert?
Es wird abgemahnt, das habe ich schon
gesehen. Es wird sofort alles daran gesetzt, um diese Technologie zu verhindern. Warum? Weil, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil auf dem Knopf etwas fehlt, nämlich der Schriftzug jetzt zahlungspflichtig bestellen. Du musst ja bei Online-Angeboten, wenn du einen Kaufbutton hast, ist ja heute genau vorgeschrieben, was auf diesem Kaufbutton draufstehen muss. Da muss ja darauf stehen, jetzt zahlungspflichtig bestellen. Also dem Kunden muss klar sein, wenn er da jetzt drauf drückt,
wird
er
kostet das was.
Kostet was, ne? So. Auf dem Dash-Button ist das natürlich nicht drauf. Das nimmt natürlich jetzt hier die hiesige Handelslobby, nimmt es natürlich zum Anlass und strebt da jetzt natürlich die ganzen Klagen an und einstweilige Verfügung und sonst was. Die Frage ist halt nur, ob das auf Dauer tatsächlich auch irgendwie etwas helfen wird. Ja, also ich meine, zur Not macht halt Amazon, machen sie diesen Schriftzug halt dann noch drauf, wenn es unbedingt sein muss. Es ändert ja nichts daran.
Das also hilft.
Die Herangehensweise ist einfach so genial.
Ja. Das hilft genauso viel wie das Hineinwerfen ihrer hölzernen Schuhe, Sabot, von den französischen Arbeitern in die automatisierten Erntemaschinen.
Ja, genau.
Sabotage.
Sabotage, ja.
Scherz aus, mein Lieblingsscherz aus dem Raumschiff Enterprise-Film, hab vergessen welcher.
Ja, richtig.
Die Zukunft, das unbekannte Land. Nein, ich glaube nicht. Das ist auch egal, auf jeden Fall, das hilft genauso viel. Also es hilft gar nicht, ganz vergessen. Es ist ein totaler Quatsch.
Ich habe jedenfalls einen recht interessanten Hintergrundartikel drüber gelesen, warum der Spatten so extrem erfolgreich ist, und der Grund ist relativ trivial. Was du damit triggerst, ist die Bequemlichkeit des Menschen.
Ja.
Also du musst halt, du sparst dir einerseits den Gang zum Supermarkt, um deinen schweren Waschmittelbeutel nach Hause zu schleppen. Du ersparst dir aber sogar den Gang an den Rechner oder den Griff zum Smartphone. Du drückst einfach einen Knopf wie bei einer Klingel und automatisch wird diese Bestellung ausgelöst. Bietet für die ganze Kette sozusagen nur wesentliche Vorteile. Die Hersteller können sich positionieren, weil ihre Marke einfach präsent ist, egal ob es jetzt Spülmittel ist oder irgendetwas anderes. Amazon ist sich sicher, dass die Bestellung so einfach gemacht wurde wie nur irgendwie möglich. Mhm. Also einfacher geht es jetzt nur noch per Sprachkommando dann.
Ja.
Da kommen wir aber nachher noch drauf. Da gibt's ja, haben sie ja auch ein Produkt an den Start gebracht oder kommt jetzt gerade nach Europa. Und im Gegenzug verliert der Kunde natürlich jegliche Preistransparenz.
Ja.
Ja, du weißt ja nicht mehr.
Nee, du orderst das einfach. Du orderst
es halt einfach und es kommt dann zu dir.
Blinde. Ne?
Und wenn das jetzt beim Tengelmann aber gerade im Sonderangebot ist und 2 Euro billiger ist,
hast du halt nicht mitgekriegt.
Kriegst du einfach alles gar nicht mehr mit. Das heißt, du vergleichst die Preise dann auch nicht mehr. Und das ist genau das, was Amazon eigentlich auch will.
Ja, also das ist das, was jeder Einzelhändler
will. Was jeder Einzelhändler will.
Jeder Einzelhändler will das.
Jeder will, dass du ständig wiederkommst und ständig
bei dir kaufst. Jeder will, dass du ihm glaubst, dass sein Sonderangebot wirklich eins ist und das günstigste ist. Weißt du, was ich gestern erfahren habe? Wir hatten gestern ein recht interessantes Treffen mit einem Amazon-Partner. Und zwar mit einem Amazon-AWS-Partner. Und dann hatten wir so drüber gesprochen, Amazon, wie funktioniert das eigentlich, was kaufst du bei AWS eigentlich und wie geht das als Partner? Mhm. Wir hatten dann aber auch kurz über diesen Dash-Button gesprochen. Mhm. Und was ich ja gar nicht wusste, hat er gesagt, ich habe mir den Dash-Button mal kommen lassen im Rahmen des Amazon Developer-Programms. Mhm. Das heißt, Amazon hat ja bei AWS diese ganzen Services, auf die Amazon auch zugreift, die kannst du alle bei AWS kaufen. Und der sagt, total interessant, jeder kann den Amazon Dash-Button einführen für seine Produkte. Sagt er, wir als Systemhaus können das machen. Mhm. Wir können den Amazon Dash-Button, du kaufst diesen Service bei Amazon, AWS, und dann nagelst du den AWS Dash-Button, den Amazon Dash-Button, deinen eigenen, kannst du dann, was weiß ich, zum Beispiel an deinen Server hinnageln, der beim Kunden steht. Mhm. Und wenn der Kunde ein Problem hat, dann drückt er auf den Button und es löst irgendwas bei dir im System ein Ticket aus.
Oder er drückt drauf und kauft Storage nach.
Genau.
Oder Serverleistung.
Genau.
Oder
was und es kann auch jeder Buchhändler den Amazon Dash-Button seinen Kunden geben und sagen, wenn du nochmal die Bibel brauchst, drückst den Knopf, dann liefere ich dir eine.
Ja.
Das heißt, das Interessante ist, über AWS ist dieser Amazon Dash-Button ein komplett offenes Konzept, was jeder nutzen kann, um seine eigenen Leistungen per Dash-Button zu verkaufen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viele das tun werden.
Ich würde mich zumindest mal damit beschäftigen.
Genau, aber die Möglichkeiten sind ja gigantisch. Das heißt, als Systemhaus sollte man sich dringend das Ding anschauen.
Absolut.
Wenn man Einzelhandelskunden hat, sollte man dringend seinen Kunden sagen, pass mal auf, ihr braucht euch über Amazon gar nicht so aufregen. Wenn ihr das selber nutzen wollt, dann nutzt es selber. Ihr nutzt dann zwar die Amazon-Infrastruktur, aber es wird aus eurem Laden die Bestellung ausgelöst. Das heißt, eure Kunden können per Dash mit euch interagieren und da eine Bestellung auslösen. Nicht nur Bestellungen, sondern alles Mögliche. Bestellungen, Technikertickets,
ja,
alles.
Ja.
Die können sagen, ruf mich an, Burp.
Ja. Jetzt. Selbst im Einzelhandel, also ich gehe regelmäßig zu meinem Obst- und Gemüsehändler um die Ecke, der Mann meines Vertrauens, bei dem ich wirklich tolle Ware bekomme. Also ich bin da wirklich hochzufrieden, der hat auch tollen Käse und so weiter und so fort. Und ich gehe dort regelmäßig einmal die Woche hin zum Einkauf. Ja. Wie geil wäre es denn, wenn denn der Dashbutton hätte?
Und da hat er deinen Warenkorb.
Und da hat mein Waren, genau. Und der, ich kaufe auch im Prinzip immer dasselbe.
Ja.
Mal mit Abweichung, weil nehme ich noch eine Wassermelone mit oder nehme dieses noch mit. Aber das Grundsortiment an Äpfel, Birnen,
sonst irgendwas. Könntest du per Dash-Button ordern, ja, eine halbe Stunde bevor du hingehst, brauchst du nur noch abholen.
Genau, muss ich mich nicht eine Viertelstunde anstehen, weil bei dem ist mir relativ viele Leute da, die halt einkaufen. Und das ist ja auch ein Geschäft, wo man das nicht sofort ab, also wo was einfach Zeit braucht.
Ja.
Ah, schaust dann natürlich an und so weiter. Also für Amazon bedeutet das natürlich auch, ist eine schöne Datenkrake noch eine zusätzliche. Sie können halt wunderbar drüber tracken.
Ja, man sieht halt wahnsinnig viel.
Schießt sich halt wahnsinnig viel, ne? Hast du dann sofort auch alles da. Und es wird auch darüber gemunkelt, dass das natürlich nur die Vorstufe dafür sein wird, um in Zukunft ganz einfach Vorhersagen treffen zu können.
Voll automatisiert,
dass man weiß, dem geht jetzt übermorgen einfach sein Waschmittel mal aus und dann das schicke ich ihm einfach schon mal im vorauseilenden Gehorsam
zu. Du siehst ja, wie die Leute dann agieren, wie die Regelmäßigkeit ist.
Genau, kannst einfach die Bestellfrequenz viel besser. Und du lernst natürlich auch kennen, von wo bestellen die Leute, ist auch klar. Das heißt, du kannst deine Logistik auch dementsprechend anpassen, dass du halt sagst, aha, in der Region mache ich jetzt einfach mal ein Waschmittellager, bleiben jetzt einfach mal beim Thema Waschmittel, mach das Lager dort einfach hin, weil ich dann sicherstellen kann, dass Leute eventuell sogar eine Stunde oder später vielleicht sogar mal eine halbe Stunde ihr Waschmittel schon an der Haustüre abgeliefert bekommen.
Ja.
So, und das ist natürlich schon etwas, der zweite und dritte Schritt, der dann folgen wird, und der wird kommen.
Ist schon sehr spannend.
Wo man sich wirklich mal auch Gedanken drum machen muss.
Ja.
Wie finanziert sich das ganze Ding? Da vielleicht noch ein paar Worte dazu. Also den Dash-Button gibt es derzeit nur für die Prime-Kunden.
Mhm.
Wer Teilnehmer ist an dem Prime, an dem Prime, wie heißt Prime, nicht Modell, sondern Prime, jetzt fehlt mir das Wort gerade. Also wer Prime-Kunde ist, der muss zahlt ja 49 €, glaube ich, im Jahr und kommt da dann in den Genuss von verschiedensten Services. Dieses ganze Prime-Modell, ebenfalls ein extremes Erfolgsmodell bei Amazon, weil du bekommst als Prime-Kunde nicht nur alles, was du dort bestellst oder nahezu alles, was du bestellst, kostenlos zugeschickt, ohne Versandkosten. Ja. Du hast kostenlos Video mit dabei. Amazon hat ja ein riesen Videoportal aufgebaut. Ja. Du bekommst Musik dazu. Du bekommst gewisses Kontingent an E-Books, die du mit deinem Kindle dann natürlich, da haben sie auch das Device hat deswegen gebaut, kannst du dir abrufen. In den USA ist so, die Leute bekommen die Washington Post
mit dazu. Stimmt, absolut.
Klar, hat der Bezos die Washington Post übernommen und auch super auf Vordermann gebracht, muss man auch noch dazu sagen. Also, da tut sich wahnsinnig viel und es wirklich auch wäre auch meine Empfehlung, sich mit diesen Themen da mal auseinanderzusetzen. Da kann man, glaube ich, wirklich viel davon lernen. Man kann abstrahieren, man kann Geschäftsmodelle dahinter verstehen.
Ja.
Und es ist keineswegs so, dass Amazon diese Technologie finanziert. Finanziert wird sie im Übrigen durch die Hersteller. Die Hersteller zahlen pro Dash-Button 15 € Werbekostenzuschuss pro einzelnen Button. Und das ganze Ding kostet in der Produktion 5 $. So.
Gut, und da ist noch ein bisschen Betrieb dazu und dann kommt er schon hin.
So, und dann kommt das schon hin. Also
interessant.
Amazon schiebt es sozusagen nur durch und von den Top-Haushaltsmarken in den USA, also von den Top 100 Haushaltsmarken, sind mittlerweile 75% dabei.
Wahnsinn.
Das ist schon
Wer ist eigentlich aus unserer Branche schon dabei? Ich weiß es gar nicht. Man müsste mal so eine Umfrage starten. Die IT-Branche
meinst du jetzt? Es gibt bei Amazon ein Verzeichnis, wo du nachschauen kannst, wer alles dort mit dabei ist. Klar, startet man sowas sinnigerweise mit Gütern des täglichen Bedarfs. Aber auch.
Das wäre ja für Druckerhersteller zum Beispiel
IT total natürlich. Auch IT ist in einigen Bereichen ein Gut des täglichen Bedarfs. Also
Drucker, hier Toner, Tinte, Papier.
Ja, gibt schon einiges. So, und die nächste Stufe, und da ist jetzt die Ankündigung eben auch raus. Amazon hat ja noch ein Gerät an den Start gebracht, namens Alexa heißt es, glaube ich, oder Echo. Das ist
der ein Lautsprecher.
Kleines, Lautsprecher und Mikrofon, der ähnlich wie Siri auf Namen reagiert. Mhm. Und du kannst also auch sprachgesteuert natürlich Ware bei Amazon ordern. Und auch dieses Ding verkauft sich allen Unkenrufen zum Trotz, weil in Deutschland natürlich sofort diese
Amazon hört mit.
Amazon hört mit und die haben das Mikrofon da und an und die hören ab, was in der Familie gesprochen wird. Also all diese Vorwürfe, die es dann natürlich gab.
Sagen wir mal so. Die
Befürchtungen
und Ängste. Die Rechenleistung wäre ja da.
Die Rechenleistung ist im Hintergrund natürlich da, das ist überhaupt keine Frage.
Das heißt, sie könnten es ja locker machen und verarbeiten.
Warum sollten sie es tun?
Die NSA macht es auch.
Naja, kann sein, dass die NSA es macht, aber kein Unternehmen wird sich doch in die Gefahr begeben, so etwas zu tun, wenn das tatsächlich an die Öffentlichkeit kommen würde. Der Schaden, der wäre quasi irreparabel.
Hatte nicht Samsung sowas mit den Fernsehern gemacht, mit den Kameras?
Ja, die haben das gemacht, richtig.
Aber der Schaden war nicht irreparabel. Ich habe mir auch einen
gekauft. Also es ist zumindest ganz schön durch die Presse gegangen.
Ich habe einen ohne Kamera gekauft. Werden die das wieder tun?
Weiß ich nicht. Also denen ist da zumindest schon ordentlich auf die Finger geklopft worden. Ne? Also ich glaube nicht, dass Unternehmen prinzipiell so blöd sind, so etwas zu tun, also
das zu riskieren,
da wirklich Leute auszuspionieren. Ich denke, es sollte schon immer auf dem Freiwilligkeitsprinzip basieren und dass du den Leuten halt einfach über die Bequemlichkeit dran kriegst, so etwas dann zu tun. Und bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Gerät hier in Europa verkaufen wird, insbesondere im kritischen Deutschland, ob Leute mit sowas umgehen können. Also habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran, weil ich zumindest auch beobachte bei Leuten, die iPhone haben und da hast du ja auch einen Sprachassistenten drin, nämlich Siri, wie wenig die Leute Siri nutzen.
Ja, das ist schon
also
so.
Also mag sein, dass vielleicht, obwohl die…
Stand auf der Liste der Dienste und Apps auch gar nicht,
auch nicht drauf.
Ist nicht vorgekommen.
Obwohl es wirklich einfach ist, Siri auch zu aktivieren, weil ich brauche meinem Smartphone, ich sag's jetzt nicht, ich sag's ganz leise, muss ich nur sagen, hey Siri. Und dann springt das Ding sofort an, ne? Und horcht auf seine Befehle und das ist schon wirklich enorm, was man damit machen kann.
Erstaunlich.
Ja, du kannst E-Mails schreiben, du kannst Nachrichten wegschicken, du kannst Bilder versenden, du kannst Anrufe tätigen, du kannst dich navigieren lassen, du kannst Auskünfte einholen, all das kannst du mit Sprachassistenzsystemen mit Siri machen und so natürlich auch mit Echo. Und Amazon, die haben jetzt bekannt gegeben, die bauen rund 100 neue Technologien jetzt derzeit in Echo ein. Dienste, die sie integrieren, sei es Twitter, sei es Facebook und. Also alles, was die Menschen so umgibt, was ihnen vertraut ist, versuchen die so herunterzubrechen, dass sie das in Echo reinbringen können. Und diese Herangehensweise, das ist einfach schon, es ist einfach super clever, wie sie es machen. Muss man einfach wirklich sagen. Ne? Schon sehr schon faszinierend.
Anmerkung aus dem Chat. Microsoft Xbox ist auch so ein Kandidat, die machen das auch.
Schnorcheln?
Anscheinend. Oder? Also die sind anscheinend auch...
In Verruf?
Was heißt in Verruf? Also du hast da natürlich auch die Möglichkeit zu interagieren. Ja. Das Xbox-Konzept von Microsoft ist ja eh ein ganz interessantes und interessanterweise sehr weit verbreitet, gerade bei Jugendlichen. Mhm. Hat sich mir nie so richtig erschlossen, aber ich bin da die falsche Zielgruppe. Ja.
So, und so kommt's eben. Und ein Unternehmen hier zumindest, das in Deutschland ansässig ist, was, glaube ich, in eine ähnliche Richtung geht oder auch sehr stark über solche Themen nachdenkt, ist Zalando. Die finde ich auch mal interessant. Ich bin auch Zalando-Kunde, habe dort auch öfter bestellt. Und ich habe jetzt letztens ein Interview gelesen. Also Zalando, deren Geschäftsmodell funktioniert sogar noch mit einer Retourenquote von über 70%. Das ist, muss man sich mal
aber
vorstellen,
dass die Leute einkalkuliert. Aber hatten die nicht die Leute immer gebasht, die so viel zurückgeschickt haben? Ist das Geschichte?
Das, ist Geschichte, das kannst du mittlerweile ganz offiziell nachlesen. Und die haben derzeit eine Retourenquote, liegt bei, glaube ich, 42%. Ist völlig normal, wenn du Schuhe kaufst, musst du einfach zwei Paar kaufen, weil du weißt nicht, brauche ich jetzt 43 oder 44. Jeder Schuh fällt einfach an. Aber das ist alles wirklich mit einkalkuliert. Aber die Vorgehensweise, wie sie es machen und wie sie an ihren Services schrauben und die immer wieder neue Sachen anbieten, ist schon auch sehr, sehr interessant. Und finde ich auch gut. Also alleine, dass ich mal auch ein ein hiesiges Unternehmen wirklich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, weil Leute, wir sind da echt hinterher, muss man sagen. Also diese ganzen Themen, es kommt alles aus den USA. Was haben wir denn in Deutschland an wirklich guten Sachen? Ich glaube, dass wir so mittelständischen Maschinenbau und so weiter, gibt es mit Sicherheit auch tolle Sachen. Also da sind wir, glaube ich, auch sehr innovativ. Aber es fehlt halt an vielen Ecken. Und mich regt es alleine schon auf, dass Schüler heute an den Schulen Französisch lernen müssen, statt programmieren. Ich fände es viel, viel wichtiger, dass Schüler programmieren lernen, okay, als Französisch
jetzt,
zu lernen.
Nein, da
was willst du denn mit aber was, wie ich denn mit Französisch
bitte? Ja, mit Franzosen reden, hallo?
Wie oft rede ich in meinem Leben mit einem Franzosen?
Das ist das Problem der EU.
Nur weil der Franzose nicht willens und in der Lage ist, mal Englisch zu lernen?
Das ist das Problem der EU. Das ist auch das Problem der EU.
Die wollen einfach
auch nicht. Eins. Und die Englisch reden
können. Hast du halt immer noch den Kalkulator, Elektronik.
Ja, und die Englisch reden würden und könnten, die treten jetzt aus. Das ist auch scheiße.
Nein, ich halte das wirklich für unerlässlich, dass
man sollte auf Schüler jeden Fall sensibilisieren lernen. Für solche Dinge. Dass sie zumindest in der Schule lernen, dass das gibt.
Also es gibt ja wirklich aufschlussreiche Schulen darüber, wie sich die Berufsbilder in den nächsten 10 und 15 Jahren ändern werden. Und es wird so dramatisch sein. Es wird davon gesprochen, dass die ganzen Großstädte in Zukunft nicht mehr den Stellenwert haben werden, weil die Technologie dich in die Lage versetzt, auf dem platten Land draußen leben zu können. Und du hast einfach alles, was du brauchst. Da wird die Technologie dafür sorgen. Also du lebst schöner und kostengünstiger.
Also das sehe ich ja gar nicht. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist jetzt ironisch. Ich merke es deinem
Kind. Nein, überhaupt gar nicht. Ich bin ein Stadtmensch.
Also, weiß ich schon.
Ich würde im Leben nicht, also egal,
es wird Stadtmenschen nach wie vor geben,
würde ich niemals, also nie.
Ja, das wird es nach wie vor auch geben, Andreas. Aber glaube mir, es gibt Sicherheit viele, viele Leute, die gerne rausziehen würden, wenn sie denn könnten.
Wenn sie können,
aber
ja, das ist schon so.
Berufsbedingt oder aus irgendwelchen anderen Konstellationen heraus gezwungen sind, Kinderbetreuung etc. pp. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Gezwungen sind, hier in der Großstadt zu leben, zu völlig überteuerten Mieten. Es ist ja nicht, nicht die kostengünstigste Alternative, in München zu leben. Nein, das
stimmt dummerweise auch.
Und man kann also schon ein Stück weit rausziehen. Und da glaube ich auch, dass dieses ganze Thema Digitalisierung ein gutes Stück weit dazu sorgen wird, dass sich das stark ändert. Allein wenn man mal sich überlegt, du hast irgendwann mal autonome Fahrzeuge, selbstfahrende Fahrzeuge, hast einfach dieses ganze Thema Stau ein Stück weit besser im Griff. Ja, weil einfach ein geordneter Verkehrsfluss stattfinden wird, wo du nicht an Ampeln warten musst und so weiter und so fort. Das heißt, da kannst du dich auch, wenn 30, 40 Kilometer, 50 Kilometer weit entfernt wohnst, wie dein Kollege hier, der jeden Tag aus Landsberg hier reinfährt, von Landsberg in den Münchner Osten reinfährt, das wird in 10 oder 15 Jahren entweder gar nicht mehr notwendig sein oder viel, viel einfacher
vonstatten. Das ist schon so.
Das wollte ich damit sagen.
Wobei der nicht vorhandene öffentliche Verkehrsfluss auf dem Land und vom Land in die Stadt schon ein Riesenthema ist.
Ja, natürlich.
Eine fünfköpfige Familie hat auf dem Land irgendwann 5 Autos.
Ja.
Wie absurd ist das?
Klar, keine Frage.
Ja.
Genau. Ich habe jetzt halt überhaupt keine einzige Kapitelmarke gesetzt.
Ehrlich? Ach, du Wahnsinniger.
Das hat mich jetzt mal auch mal dran erinnern können. Oh Mann.
Ich weiß nicht, was du die ganze Zeit da immer machst. Du hast doch immer so einen Knipser für Kapitelmarken.
Ja. Wo ist der? Ich kann mal später die ganze Folge nochmal anhören. Wobei ich auch nicht weiß, ob bei uns ein Hörern irgendeiner überhaupt diese Kapitelmarken nutzt.
Doch. Die nutzen ganz viele, ja. Kapitelmarken.
Was macht dich denn da immer so sicher?
Eine der riesen Errungenschaften, weil ich Millionen von Hörerzuschriften bekomme, die noch immer den Durchbruch der Kapitelmarken loben.
Ja, genau. Ja, ganz genau. So, was haben wir noch?
Außerdem brauche ich Kapitelmarken. Ich verschicke auch Kapitel.
Wir reden ja viel über Transformation. Jetzt haben wir auch viel über digitale Transformation gesprochen. Vielleicht sollten wir mal über ein Unternehmen sprechen, dass ich jetzt schon so ein Jährchen beobachte und von denen ich finde, dass sie sich ganz großartig weiterentwickelt haben. Das ist das Unternehmen Nvidia. Nvidia, kennen wir ja aus dem Bereich
Grafikkartenhersteller.
Das waren ja damals so die ersten, die wirklich sehr leistungsfähige Grafikkarten auf den Markt gebracht haben und daher sich im Wettrennen geliefert haben mit ATI, war also der große Mitbewerber. Ja. Später kam dann AMD noch dazu.
Naja, und die haben dann das andere aufgekauft und dann wurde alles ganz fürchterlich.
Genau, dann wurde alles ganz fürchterlich und wer also so im PC-Spielebereich unterwegs war, selber gespielt hat, für den war es natürlich auch immer wichtig, sich so eine horrend teure Grafikkarte reinzubauen. Da gab es also auch immer technologische Sprünge. So, und da kann man sich vorstellen, naja, also irgendwie ist das ja auch endlich mit diesen Grafikkarten. Und Nvidia hat das für sich ja auch erkannt und auch festgestellt, dass die Leistungsfähigkeit dieser GPUs, heißt sie ja, dieser Grafikprozessoren mittlerweile so extrem hoch ist, also die so eine Rechenpower dahinter ist, dass man da auch ganz andere Sachen damit machen kann. Und Nvidia hat für sich das Thema selbstfahrende Fahrzeuge erkannt und sich extrem stark in diesem Bereich mittlerweile positioniert, haben große Partnerschaften. Jetzt unlängst wieder mit Baidu, also dem chinesischen Großkonzern da drüben, auch mit vielen anderen Automobilherstellern und haben dort eine Plattform jetzt an den Start gebracht und vorgestellt. Die heißt, glaube ich, P2 oder PX, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Was ich sagen will, wer sich dafür interessiert, der sollte sich unbedingt mal Nvidia ein bisschen näher anschauen, die man, wie gesagt, nur so als Grafikkartenhersteller kennt, in welche Richtungen die mittlerweile davon marschieren. Und wenn man Lust hat, um sich das Ganze auch nochmal auf einen Blick darstellen zu lassen, der sollte mal einen Blick auf den Aktienkurs dieses Unternehmens Nvidia, werfen. Ja. Und zwar von, ich sag mal, 18 Monaten zurückgerechnet bis heute. Das ist der helle Wahnsinn.
Ja.
Das ist der helle Wahnsinn. So, und das war unser Channel-Kollege von Adobe, der
Hardy
Köhler hingegangen sind.
Genau.
Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal die Gelegenheit haben,
das Gespräch mit Hardy Köhler
mal zu sprechen, weil der hat jetzt sicherlich auch noch einen viel größeren Einblick in das Thema. PX2 heißt die Plattform, hier steht es gerade. Viel stärker in das Thema, viel stärkeren Einblick in das Thema. Da würde mich schon mal interessieren, wie so die langfristige Ausrichtung von Nvidia ist und wie die sich dort entwickeln und vor allen Dingen, wie sie eben diesen Markt auch einschätzen für sich, auf den ja zurzeit relativ viel Augenmerk drauf ist und man sich ja natürlich auf der anderen Seite auch fragen darf, welche Rolle wird Intel dort spielen in dem Bereich.
Ja, ja, ja. Ja,
also da sieht man bisher noch nicht allzu viel, zumindest nicht augenscheinliches. Ich lese auch relativ weniger drüber, die ja auch Prozessorentechnik zumindest am Start hat. Mhm. Aber es geht hier sehr stark um den Bereich Deep Learning. Es geht ja um das Erkennen von Verhaltensmustern. Ja. Also Deep Learning in dem Bereich, bestimmte Situationen werden analysiert, ausgewertet, abgespeichert und sind für den nächsten Fall dann einfach abrufbar vorhanden. Wie muss eine Reaktion typischerweise aussehen in deren der Konstellation. Und das ist ja gerade in diesem selbstfahrenden Bereich ganz, ganz wichtig, auf solche Informationen schnell Zugriff zu haben und die schnell berechnen zu können. So, und da hört man ehrlich gesagt von Intel relativ wenig. Mhm. Oder hast du da irgendwie was mitgekriegt? Mhm. Auch nicht, ne?
Nee, da hört man wirklich wenig.
Ja. Oh, das kann uns mal der Herr Klett ja erzählen irgendwann.
Ja.
Ne?
Ja, ja, absolut. Finde ich interessant.
Was die dort machen.
Genau.
Aber vielleicht sollten wir mal so in nächster Zeit dieses ganze Thema selbstfahrende Fahrzeuge, autonome Fahrzeuge mal so ab und zu näher beleuchten, weil da wandert einfach natürlich auch viel IT rein, auch Technologie, die dort am Start ist. Und ich denke, das könnte für unsere Hörer durchaus auch interessant sein. Disruption, da hast du noch ein Thema aufgeschrieben.
Disruption?
Ja.
Ich? The Dollar Shave Club?
Ist das
ach, der Dollar Shave Club. Da kommen wir ja schon fast zu den Picks. Schon
naja.
Auf die Uhr. Wir sind schon eine ganze Zeit dabei.
Naja, um 9 haben wir angefangen.
Ja, und ich muss heute relativ pünktlich Schluss machen, weil ich noch einen Termin gleich habe. Disruption und Dollar Shave Club, genau. Man spricht da sehr viel über Disruption, über digitale Geschäftsmodelle und solche Dinge. Ist mir neulich über den Weg gestolpert, eine sehr interessante Analyse auf einem Portal, was wir schon öfter zitiert haben und was wir ganz gerne lesen und auch gerne empfehlen, Strategery.
Strategery.
Strategery, Strategery geschrieben.
Ja.
.com.
Ja.
Und zwar schreibt er über den Dollar Shave Club. Der Dollar Shave Club. Wir kommen jetzt zu diesem disruptiven Modell, wo es ja immer darum ging, wir verschenken den Rasierer und verkaufen teuer die Klingen.
Mhm.
Und das war
das Gillette-Prinzip.
Das Gillette-Prinzip. Eine massive Disruption des Rasierermarktes.
Damals.
Und damals. Und eine massive Disruption auch des Druckermarktes, weil da war dasselbe Modell. Wir geben die Drucker ganz billig raus über das Verbrauchsmaterial, bla, 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 kennen wir alles.
Mhm.
Und es gibt die Disruption der Disruption. Es hat sich vor Jahr und Tag, ist noch nicht furchtbar lang hier, gegründet der Dollar Shave Club. Das ist eine Firma, die vom durchgeknallten Amerikaner geleitet wird.
Mhm.
Der heißt Ted oder John. Hab's vergessen. Es gibt ein tolles Video. Christian, stellst du das ein? Ich glaube, ich habe dir den Link schon mal gegeben. Der Dollar Shave Club ist sowas ähnliches wie Amazon Prime für Rasierklingen. Der Dollar Shave Club sagt, hey, ich schicke dir die Rasierklingen für eine Woche, deinen Wochenbedarf an Rasierklingen nach Hause für $1. Wirst du Mitglied, kriegst du immer die Rasierklingen, musst dich um gar nichts kümmern, musst noch nicht mal einen Knopf drücken. Der hat ein sensationelles Marketingvideo gemacht.
Absolut.
Wo er auf die Schippe nimmt, die Riesenkampagnen und Forschungsaufwände und so von der Procter & Gamble, die ja
also
Hauptmitbewerber, genau, Hauptmitbewerber sind. Der Dollar Shave Club hat relativ schnell viele Mitglieder gewonnen und ist auf große Umsätze gekommen. Die Analyse in Strategery war anlässlich des Verkaufs des Dollar Shave Clubs. Das heißt, der Dollar Shave Club ist übernommen worden von Unilever in dem Rasierermarkt, die Nummer 2, für sage und schreibe $1 Milliarde. Das heißt, der Dollar Shave Club wird nur ungleich geringer bewertet.
Wie das Druckergeschäft von Samsung.
Genau. Als das Druckergeschäft von Samsung.
Ja.
Das ist doch der Hammer.
Mhm.
Und ganz interessant war die Analyse von Strategery, die dann geschrieben haben, okay, was macht denn Procter & Gamble aus? Naja, die haben eine sehr elaborierte Forschung und Entwicklung. Das heißt, es wird dann geforscht und entwickelt. Dann wird produziert und dann haben sie ein sehr elaboriertes Marketing, was die Entwicklungen dann promotet und nach draußen treibt. Und dann haben sie ein sehr, sehr elaboriertes Supply Chain Konzept, wie halt die Ware dann in den Läden
kommt.
Platziert wird, dass die auch überall platziert wird, dass es super Platzierungen sind, dass das geht. Und plötzlich kommt jemand daher wie der Dollar Shave Club und stellt all das auf den Kopf. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, wenn die Freunde nicht so eine Entwicklung hätten, dann wird es ja irgendwann keine neuen Entwicklungen mehr geben. Stimmt. Auf der anderen Seite kannst du sagen, es gibt unter dem Radar so viele Möglichkeiten, Dinge zu betreiben und auch in der Firma zu virtualisieren. Was macht der Dollar Shave Club? Der kauft halt billig Rasierklingen in Korea. Die Rasierklingen haben jetzt nicht 5 Klingen oder 4 Klingen oder was, aber sind immerhin gut genug und der sagt, die sind brillant und sie kosten ja so gut wie nix.
Ich halte ja 4 Klingen auch für pures Marketing, ehrlich gesagt. Also ist es ein Unterschied zwischen einer Klinge und 3?
Also bei,
mag sein, aber
ist na, auch da dann würde irgendwo ich, endlich. Da würde ich dir tendenziell widersprechen, aber das endlich ist, sehe ich schon auch so. Das kommt schon drauf an, ist auch egal.
Ja.
Aber die 4 Klingen halte ich durchaus für eine reelle Geschichte, weil alles, was drüber ist, wird dann wirklich albern.
Das ist dann absurd.
Ja, irgendwann wird es absurd. Und die interessante Geschichte ist halt, man kann ganz anders auch diese Geschäftsmodelle aufbauen und plötzlich heimst du damit Marktanteile ein, die kein Mensch dir zugetraut hätte.
Hm.
Und das als absoluter Nobody. Ja. Und wirklich sehr interessant. Liebe Hörer, schaut euch dieses Video mal an und lest den Beitrag auf Strategery. Das ist wirklich auch so ein Beispiel, wie jemand vom Kunden aus gedacht, was auf die Beine stellt, um das mit relativ geringen Mitteln, ohne alles selber zu machen.
Ja.
Der muss nicht entwickeln, der muss nichts produzieren, der kauft zu. Das ist letztendlich ein Handelsgeschäft, was der macht.
Klar.
Und das ist ein sehr, sehr stark online-basiertes, was dann auf vielen Dienstleistern beruht. Und auch ganz interessant, wenn man so ein Online-Geschäft aufmacht, dann kann man das locker über Amazon AWS machen und nutzt dann diese ganzen tollen Dienste, die Amazon die auch, genau, die Amazon auch
die E-Da-Services
hinter dem Shop stehen. Ja. Interessantes Gespräch mit dem Amazon-Partner von gestern. Der hat gesagt, naja, also auch diese Empfehlungsmaschine, die da im Amazon-Shop läuft, so Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Das kannst du über AWS kaufen, beziehungsweise mieten und in deinen Shops einsetzen. Mhm. Das heißt, im Prinzip könnte über AWS jeder hergehen und Amazon nachbauen. Mhm. Die wenigsten machen das. Die meisten führen irgendwelche Kriege gegen Amazon. Wäre mal interessant, der Ansatz zu sagen, lasst uns doch mal die mit den eigenen Waffen schlagen.
Ich starte gerade den Stream nochmal.
Dritte Stunde, ja. Ja. Genau. Also das wäre ja mal eine ganz interessante Geschichte. Bloß auf diese Idee kommen halt die wenigsten. Mhm. Zu sagen, wir schauen uns an, was dahinter steht.
Ja.
Genau. Also dieser Dollar-Scheffler, das war für mich sehr, sehr interessant. Eine super Analyse übrigens auch bei Strategery über den Unterschied von Amazon und Walmart. Mhm. Die Amazon hat ja Walmart gerade überholt bei, ich glaube, im Firmenwert.
Ja.
In Firmenwert deutlich hinter sich gelassen. Walmart hat versucht, sowas wie Amazon Prime nicht, sondern Same Day Delivery, also die
ja, Prime Now.
Prime Now. Walmart hat versucht, das nachzubauen und hat sich in dem Konzept völligstens verkünstelt und vergaloppiert.
Die das haben auch Chat.com gekauft super, damals für,
genau, super,
ich weiß nicht, für Riesengeld.
Ja, super,
alles keine Wirkung
super gezeigt. Kompliziert und völlig an den Bedürfnissen der Konsumenten vorbei. Und was der Strategery da macht, ist, er stellt die Situation Walmart, Amazon gegenüber der Situation Sears, Walmart. Mhm. Damals, als die großen Warenhäuser dominant waren, und dann Walmart gekommen ist und da unheimlich viel aufgerollt hat. Und er hat gesagt, Walmart ist doch jetzt genau in derselben Situation, in der die damals waren, mhm, wo Walmart die locker überrollt hat. Und jetzt kommt plötzlich einer und Walmart ist völlig hilflos, obwohl sie ja damals sehr viel richtig und sehr viel anders gemacht haben und sind heute tatsächlich, haben diese Bewegungsfreiheit gar nicht.
Ja, ja, das ist schon hochinteressant.
Ja.
Sowas auch mal zu durchleuchten, genau. Und vor allen Dingen, also die Website kann man wirklich empfehlen, da sind immer tolle Analysen drauf, ja, und so geschrieben, dass man es auch nachvollziehen kann und dass man es auch, ja, versteht.
Absolut.
Und immer gut auch in einem Vergleich gemacht und ja, abstrahiert ist einfach toll.
Ja,
ne?
Ja. Also das ist wirklich toll, da kann man nur sagen.
Gibt es eine ganze Reihe von solchen Webseiten, also vielleicht sollten wir für unsere Hörer mal so unsere Sachen mal zusammen sammeln, wo wir unterwegs sind,
ja,
und was wir so lesen.
Genau. Wobei wir sollten eigentlich an dieser Stelle, wo wir gerade über Walmart und Amazon gesprochen haben, zumindest erwähnen, dass die Metro den Mediamarkt an die Börse bringen will, also die MSH an die Börse bringen will. Das soll Anfang 2017, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geschehen. Es gibt dazu eine sehr interessante Präsentation der Metro für Investoren, kann man öffentlich nachlesen,
mhm,
und das könnten wir auch mal verlinken. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Und dazu gibt es natürlich dann auch wieder den
typischen Rand,
süß-sauren Senf vom Kellerhals. Der das ja alles.
Ein unendlich langer Blog-Eintrag,
den er verfasst völlig, hat. Ne? Völlig absurd findet, was die Metro-Herren da treiben.
Ja, das stimmt. Genau.
Sehr, sehr, sehr interessante Geschichte. Wir sollten demnächst auch mal eine Untersuchung starten Richtung MSH und uns angucken, was sich da tut. Denn anscheinend, dem Vernehmen nach, tut sich da eine ganze Menge, obwohl man bei MSH ja immer schwer reinschauen kann, weil die relativ verschwiegen sind.
Sie haben jetzt noch so ein neues digitales Produkt für ihre Shops kreiert, namens Paul. Ist ja so ein Auskunftsroboter,
ach, okay,
soweit ich das verstanden habe.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Der ist, glaube ich, vorgestern vorgestellt worden.
Mhm.
Und ja, was der alles kann, keine Ahnung, muss man erstmal näher ansehen.
Ja.
Bin ich immer ein bisschen skeptisch gegenüber solchen Sachen, also so Verkaufsroboter, die irgendwo im Laden drin stehen und den Leuten irgendwie erzählen wollen, wo sie was finden oder was das geeignete, mhm, Produkt für sie ist, das halte ich immer für, ehrlich gesagt, für ziemlich schwierig. Also Mediamarkt hat ja vor, ich glaube, ist schon 2 Jahre her, sich am Eingang ja schon, hatten ja am Eingang schon so POS-Systeme, wo die bestimmte Technologien vorgestellt wurden und so weiter, hatten sich ja da schon versucht, aber.
Hat das jemals funktioniert?
Das hat, glaube ich, auch nie richtig funktioniert. Und in zwei Läden, wo ich drin war, war das Ding auch nicht mal in Betrieb. Ja, also war dann, was weiß ich, Windows wieder abgestürzt oder keine Ahnung, was passiert ist. Aber das kennt man ja oft, ne, dass die Dinger dann da irgendwo verstauben in der Ecke, aber nicht wirklich wahrgenommen werden, weil der Kunde einfach nicht da auch keinen Mehrwert
drin sieht. Es gibt doch diese ganz bitteren Versuche, was heißt Versuche, also dieses ganz bittere Produkt, diese kleinen Fernseher, die im Baumarkt irgendwo am Regal sind, wo dann in Endlosschleife läuft, wie der Wasserschlauch
funktioniert. Ja, genau.
Ja, das sind so Dinge, die, das sind so Konzepte, die nicht, die nicht wirklich aufgehen. Wir hätten noch so viele Themen. Wir wollten über Sennheiser noch sprechen und wir wollten, also ich gern mit dir drüber reden würde, Christian, aber das kriegen wir heute nicht mehr hin, ist die Transformation im, die Transformation des Systemhauses, was ja auf dem Systemhauskongress ein großes Thema war und was überhaupt im Moment ein sehr, sehr großes Thema ist.
Mhm.
Und was wir ja so ein bisschen verfolgen unter dem Stichwort IT-Business-Architekten, die verschiedene Systemhäuser inzwischen beschäftigen, das kriegen wir heute aber nicht mehr hin. Ich würde mal was ganz Revolutionäres vorschlagen, außer du sagst, um Gottes Willen bloß nicht. Ich würde mal vorschlagen, lass uns doch zu diesem Thema Transformation im Systemhaus oder Transformation des Systemhauses irgendwie gucken, ob wir jetzt einen Termin finden, wo wir uns nächste Woche für eine Stunde zusammensetzen und eine Stunde drüber sprechen. Was hältst du davon? Unrealistisch oder prinzipiell gute Idee oder geht gar nicht? Oder?
Doch, gehen tut es schon. Können wir schon.
Hast du einen Kalender mit?
Ich habe einen Kalender dabei, ja.
Ich habe einen Kalender. Nächste dabei. Woche,
diese Woche.
Wochenende fängt das Oktoberfest an.
Ja, fängt das Oktoberfest an. Nächste Woche bin ich zwei Tage in Stuttgart. Donnerstag, Freitag.
Ach, du bist Freitag in Stuttgart. Ich hätte nämlich jetzt gesagt,
was hältst du von Freitag? Ich muss Donnerstag nach Stuttgart. Und da bin ich dann auch über Nacht und
bin dann zu Freitag. Sollen wir mal ausprobieren, Mittwoch um 8?
Mittwoch um 8.
Und wir können das auch auf eine halbe Stunde begrenzen. Wir müssten halt irgendwie relativ fokussiert sein.
Wir machen es gleich in der Früh, ja.
Ich würde das gleich in der Früh machen.
Mhm. Naja.
Und dann können wir auch unseren Hörern mal sagen, liebe Hörer aus dem Systemhaus, wenn ihr euch für Transformation und
oder nehmen wir das in die
interessiert,
oder wir nehmen es in die nächste Folge und machen da einfach mal so einen Schwerpunkt.
Ich würde es bewusst mal rausnehmen und dann hätten wir nämlich mal einen Start auch einen Channelcast außer der Reihe mal ausprobiert zu haben, den wir schon mal angekündigt haben. Und es wäre ein Thema, was im Moment sehr, sehr
haben wir da so viel, dass man da eine Stunde lang
drüber. Ja, absolut. Absolut. Ich habe neulich einen Artikel drüber geschrieben, der in Channel Observer gelaufen ist bei Markus Reuter, den könnte ich vorlesen. Dann werden die ersten
den lassen wir durch Siri vorlesen.
Den lassen wir durch Siri vorlesen. Den können wir einspielen. Und ich bin gerade dabei, einen zweiten Artikel zu machen. Der erste Artikel war ein bisschen Diagnose, was passiert da eigentlich oder was ist passiert und in welche Richtung geht das, sehr, sehr, sehr plakativ. Mhm. Habe sehr viel Rückmeldung drauf bekommen, sehr viel Feedback. Und das eine Feedback war dann von einem guten Freund aus dem Systemhaus, der gesagt hat, jetzt hör doch mal auf, hier rumzunörgeln, wissen wir doch alle, das macht uns nur schlechte Laune, haben wir eh schon.
Leg doch nicht noch die Finger in die Wunde hier.
Sag doch lieber mal, was man Positives machen kann. Mhm. Und da bereite ich gerade was vor, ich habe mir so 3-4 Punkte ausgedacht, wie man mal damit anfangen kann mit dem Nachdenken über Transformation, wie sowas gehen kann. Und also ich glaube, da hätten wir schon genug Stoff.
Okay.
Aus unseren letzten Gesprächen mit IT-Business-Architekten, wir haben ja gemeinsam mit zweien gesprochen. Ja. In der Zwischenzeit, ich hatte dann auch schon mal mit einem noch gesprochen. Ich glaube, da haben wir schon genug Stoff, drüber zu sprechen. Ja, was meinst du, Mittwoch früh um 8? 8 bis 8:45.
Ja.
Okay. Bei einer Butterbreze.
Die liegen hier übrigens immer noch hier.
Ach Gott.
Die haben wir jetzt gar nicht gegessen.
Nee, das sollten wir noch tun. Das sollten wir gleich tun. Weil dann kann sich wenigstens keiner beschweren, dass wir schmatzen während der Sendung.
Ist ja dann am Ende der Sendung.
Genau. Also ich sag mal, digitale Transformation.
Ja, dann schickst du mir zu die Terminanladung.
im System.
Und channelcast.de, ne?
Genau. Ja. Das mache ich doch glatt.
Kommt das auch an.
Hundertprozentig. Das heißt, wir haben einen Termin. Liebe Hörer, ihr habt einen Termin. Schaltet euch gerne ein. Diskutiert mit uns mit. Feedback ist, ist sehr willkommen. Genau. Mhm. Dann können wir jetzt noch was picken. Pick, pick.
Pick, pick, genau.
Hast du Pick?
Hast du Pick?
Hast du Pick? Hast du Pick? Ich hab Pick.
Ja, ich hab zwei.
Boah.
Fang an. Also ich anfange. Fang ich an.
Das kannst du auch anfangen.
Passend zu unserer Butterbreze. Nee. San Pellegrino kennen viele vielleicht so aus dem Bereich Wasser.
Du Oder? Musst mal ein bisschen nach vorne gehen. Geh mal ein bisschen nach vorne. Mach ja. das mal nochmal. Halt das nochmal ja, so. Du, das war super. Komm, ich halt das mal.
Aber Finger
San so Pellegrino
Avangia. Genau.
Empfohlen von Meier Christian.
Genau. Und die haben neben Wasser, also ich muss noch dazu sagen, ich kann nicht verstehen, wie Leute Wasser kaufen können. Ist mir unbegreiflich. Also wie Leute, ich auch nicht, kistenweise Wasser kaufen, manchmal noch zu horrenden Preisen, das noch rauszuschleppen. Leute, ihr seid denn alle in der glücklichen Lage, dass ihr richtig gutes Trinkwasser am Start habt. Trinkt das. Aber von San Pellegrino gibt es unter anderem auch Limonade, würde man sagen. Und traditionell, die haben das in so Dosen, gibt es aber auch in Flaschen. Und die hatten immer zwei Sachen am Start. Das eine war Orangenlimonade und das andere war Zitronenlimonade. Die sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie einen relativ hohen Anteil an Fruchtsaft drin haben und nicht so süß sind.
Okay.
Und also ist nicht vergleichbar mit einer Fanta oder sowas, die ja extrem gesüßt ist, sondern die setzen da mehr so auf die Natürlichkeit des Produktes. Und die haben jetzt eine neue Sorte am Start. Zumindest habe ich das allererste Mal entdeckt und dann auch gleich zugegriffen. Das ist Aranciata Rossa, das heißt die Blutorange. Mhm. Und die machen wir uns jetzt mal auf. Ich nehme eine. Und ich kann euch sagen,
sag mal, verpackungstechnisch ist das ja das so ein Ding.
Das haben die schon immer. Joghurt. Das ist das Erkennungszeichen von den San Pellegrino-Dingern, dass die da das
also mir hat neulich, drauf haben. Mir hat neulich mein Cousin, der Bio- und Physiklehrer ist, gesagt, Alufolie ist so energiereich produziert, dass man das auf jeden Fall ablehnen sollte.
Absolut, absolut. Also Alufolie ist hat auch eine schöne Farbe, wenn man es ins Glas gießt, aber das tun wir jetzt nicht.
Zum Wohl. Das ist ein Glas.
Nee, ich brauche keins, ich trinke da draus.
Ich gieße es mal ins Glas, kann zeigen. Ja, stimmt.
Ja, ne?
Hat eine schöne Farbe.
Ja.
Hier, schaut euch das an.
Jetzt hast du die ganze Kohlensäure raus, so wie du das einschenkst.
Viel Kohlensäure ist nicht drin.
Ist ja klar, wenn so wie du einschüttest.
Scherz. Ist genug
Kohlensäure. Und wie schmeckt's? Drin.
Schmeckt ganz gut. Gut, ich trinke so süßes Zeug ja gar nicht, deswegen finde ich es relativ süß.
Aber, ich nur Wasser.
Aber Cola, ich trinke meistens Wasser tatsächlich. Ja. Oder Bier, das ist nicht süß.
So, und dann gibt es noch von San Pellegrino gibt es noch eine Dose, die ist schwarz, ganz schwarz mit einem Aufdruck. Die habe ich aber noch nirgendwo gefunden, die gibt es angeblich auch nur über die Gastronomie. Die habe ich gesehen, die hat mal der Sven Prüser in Facebook empfohlen. Von der
Messe.
Ja, genau. Und die habe ich aber auch noch nirgendwo bekommen. Da muss man mal zu seinem Hausitaliener gehen. Und vielleicht hat der das dann auf der Speisekarte, keine Ahnung. Und die zweite Empfehlung, die ich habe, ist eine neue Serie, dessen ersten Staffel bereits gelaufen ist, jetzt aber die zweite Staffel am Start ist und die man sich auf Netflix anschauen kann. Und die heißt Narcos. Und Narcos handelt. Ach,
die wird doch jetzt überall beworben.
Genau.
Wer tötet hier den Obernarko-Händler?
Den Obernarko-Händler?
Steht hier überall an den Bushaltestellen, ja, in ganz München.
Echt, Bruno, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Doch, du fährst nicht Bus. Merkt man schon. Also ist hier an jeder zweiten Bushaltestelle.
Geht um den großen Drogenboss.
Genau.
Den größten Drogenboss, den es, glaube ich, je gegeben hat.
Der ist gar nicht so groß, 1,60 oder so.
Ja, so 1,60 groß, genau. Aus Kolumbien.
Jupp.
Da wird quasi pseudodokumentarisch die ganze Geschichte nochmal nacherzählt. Und der Film oder die Serie, die ist einfach der Knaller. Ich verspreche anschließend deutlich kürzere Fingernägel.
Echt?
Ja. Ziemlich brutal auch, aber sie zeigt einfach auch, wie es in dieser Szene sozusagen zugegangen ist oder wahrscheinlich auch immer noch zugeht, vermute ich mal. Vor allen Dingen auch, wie die politischen Zusammenhänge zu der damaligen Zeit auch waren, wie die Einflussnahme von den USA waren, die auf der einen Seite die DEA rübergeschickt haben nach Kolumbien, um dort die ganzen Drogenkartelle hochzunehmen. Und auf der anderen Seite aber auch bestimmte politische Einflussnahmen gemacht haben. Da ging es dann um Wiederwahl von George Bush zur damaligen Zeit, wie das zusammenhängt und wie auch die Landespolitik da natürlich ein Stück weit korrumpiert wurde und verstrickt war. Und das wird alles wirklich super schön nachgezeichnet, wie ich finde. Also wirklich absolut sehenswert und ganz große Empfehlung und Top-Schauspieler, keine bekannten Schauspieler, aber wirklich gute Schauspieler mit die ihre Rollen da auch wirklich gut wiedergeben. Also kann ich ebenfalls empfehlen. Und man kann sich ja bei Netflix mal so einen Gratis-Monat klicken. Mhm. Kostet dann auch nichts, ansonsten kostet es ja 10er im Monat. Kannst du so viel schauen, wie du willst. Und ist eine Eigenproduktion auch von Netflix und echte gute Qualitätsserie. Absolut empfehlenswert.
Über diesen Drogenboss gab es zu seiner Verhaftung, und der ist ja verhaftet worden, dann aus dem Gefängnis ausgebrochen. Da gab es übrigens sehr interessante Artikel von verschiedenen amerikanischen Zeitschriften. Zum Beispiel vom Atlantik, was ja eine meiner Lieblingszeitschriften
ist. Also Gefängnis ist gut, also es geht um Pablo Escobar.
Oh ja, genau.
Den Pablo Escobar, mal, genau. Haben wir noch gar nicht genannt. Pablo Escobar.
Genau.
Der ist ja freiwillig ins Gefängnis gegangen, hat sich gestellt, hat gesagt, er stellt die Bedingungen für sein Gefängnis, und dann hat der sich ja so eine riesen Villa in den Bergen hingebaut, die umgeben war von einem Zaun, und drin war das ja im Prinzip ein Freizeitpark. Also ist ja tatsächlich so, ja. Also der war ja so ein Tiernah für also deswegen gibt's heute in Kolumbien ja auch Nilpferde und Ähnliches, hat er alles eingeführt. Und also nicht nur, dass dort jede Menge Frauen zugegen waren in diesem Gefängnis, sondern seine ganzen Vasallen waren da auch alle da, alle, die eingesperrt waren, die haben da also gelebt in Saus und Braus und haben da das ganze Zeug ständig in das Gefängnis rein und raus geschmuggelt, die Geschäfte sind munter weitergelaufen und er hatte aber seine Ruhe vor der Polizei.
Genau. Und es gibt da sehr, sehr interessante Dokumentationen, das nachzulesen und das sollte man wirklich tun.
Und was interessant ist, der Pablo Escobar stammt ja auch aus ganz einfachen Verhältnissen. Und hat aber sehr genau gewusst, wie er auf die Bevölkerung zugehen muss und wie er die für seine Zwecke sozusagen gewinnt. Und ist auch sehr interessant, da mal zu sehen, wie er auch mit Geschäftspartnern umgeht, wie er argumentiert, in welcher Art und Weise er das macht. War natürlich ein sehr charismatischer Typ.
Ja.
Aber auch ganz rigoros in seinen Geschäftsprinzipien. Und anschauen. Kann ich echt nur sagen, anschauen.
Hat auch Spielfilm dazu mit Harrison Ford.
Hat auch quer durch die Bank fast überall 9 von 10 Punkten, super Kritiken bekommen, und die kann man sich mal geben. Sind insgesamt 2 Staffeln.
Genau. So, wir haben einen Tipp bekommen von einem Hörer, den gebe ich hier einfach mal zum Besten, den gebe ich dir auch mal weiter.
Ach stimmt,
vom Andreas Blieninger. Der hat empfohlen er empfiehlt die Nerd Night auf Servus TV, wo Nerds Vorträge in der Münchner Wirtschaft im Neuraum halten und wo dann Österreicher eine Sendung draus machen. Es muss sehr, sehr witzig sein. Ich habe es auf der Liste, ich habe es aber noch nicht geschaut.
Ich habe die erste Folge angeschaut. Da waren 4 Vorträge, die dauern jeweils so ungefähr 10 Minuten. Ist ein gutes Format, so ein bisschen nach der Richtung wie TED. TED Talk, wer das kennt, finde ich ja auch toll.
TED Talk ist
und
auch toll.
Und wirklich absolut nischige Themen. Also da die erste war eine Meeresbiologin, die über das Thema Tiefseeanglerfische
Das finde ich ja ein spannendes Thema.
Hat. Und was ich gar nicht wusste,
das finde ich sehr spannend.
Die Tiefsee ist mit 67% Anteil der größte Lebensraum auf der Welt.
Ja.
Wusste ich gar nicht.
Ja.
Und das es gibt sehr bis heute sehr wenig Einblick in das Leben in dieser Tiefsee. Ja. Aber es gibt eben verschiedene Lebensformen, die sich da sehr gut arrangiert haben. Ja. Und eines davon ist eben diese Tiefsee-Anglerfische. Diese
Anglerfische.
Die eben so ein Lamperl da vorne haben und die alle furchtbar hässlich aussehen und ganz komische Mäuler haben und die unterschiedliche Größe haben. Das sind im Übrigen alles nur die Weibchen.
Die sind relativ klein, diese ganzen.
Die Männchen haben überhaupt keine
Fische.
Die Männchen sind alle so groß und verwachsen mit dem weiblichen Weibchen, Tier. Ja. Die wachsen in die Haut rein.
Donnerwetter.
Also, die hat da Sachen erzählt. Das
habe ich auch noch nicht gewusst. Und
das macht dann das Format so reizvoll, weil die auf so eine charmante Art und Weise einfach mal so einen Einblick gibt in ihr Tun. Dann war einer da, der Multiple Sklerose hat und mal erzählt hat, wie diese Krankheit entsteht und was das so mit seinem Körper macht und so weiter. Der war auch richtig gut. Der war richtig, richtig gut drauf. Der war überhaupt nicht depressiv oder sonst irgendwas, sondern der hat einfach mal so ein bisschen erzählt. Das war der zweite. Was war das? Oh, es gab insgesamt vier Themen. Ja, der vierten weiß ich noch, der hat das Thema 3D-Druck erklärt und mal live vorgeführt. Also erklärt, wie kann man 3D scannen und Druck, was gibt es für Technologien und Einsatzgebiete. Und dann war noch einer da, ist mir jetzt entfallen. Also geht eine halbe, dreiviertel Stunde auf Servus TV, das ist glaube ich dieser Sender da Red Bull.
Ja, ja, das Ganze.
Dieser Red Bull-Chef da, Moschkowitz, keine Ahnung,
Man
weiß schon.
Schon klar.
Von dem ist er dieses Servus TV und ja, da habe ich jetzt die erste Folge gesehen.
Also ich schaue da auch mal rein.
Werde ich mir wieder anschauen.
Klingt also absolut interessant.
Unterhaltsames Format.
Genau.
Mathe-Schitz, ja.
Mathe-Schitz.
Danke, Herr Glatzeder. Mathe-Schitz, so sieht's aus.
Genau. Ich empfehle jetzt ein Buch.
Ach, wie langweilig.
Dann empfehle ich es nicht. Okay. Meinst du?
Nein.
Doch, ich empfehle das. Ich habe ein wirklich tolles Buch gelesen. Und zwar schwere Lektüre. Nichts Leichtes.
Du hast das letzte Mal schon so einen Schinken vorgestellt.
Das ist kein Schinken, das ist relativ, relativ kurz, sind 250 Seiten oder was, liest sich unheimlich schnell, ist aber ein durchaus schwieriges Thema, geht um den Bürgerkrieg im Irak und in Syrien und ist über die IS, also über diesen islamischen Staat, heißt IS A History, ist von einem, ich denke mal ein arabischer Politologe, Fawaz A. Gerges, ist einer der führenden Köpfe, die Situation im Nahen und Mittleren Osten analysieren. Und es ist, es zeigt auf die Entstehung des IS, der sich aus der Al-Qaida entwickelt hat, die gerade aus Afghanistan vertrieben wurden, die Verwerfungen, die es da gegeben hat, dieses Spannungsverhältnis, zunächst im Irak unter Hussein und dann später im zerfallenden Irak und dann später, noch später die Expansion nach Syrien, die im ersten Schritt schiefgegangen ist. Da hat sich dann diese Al-Nusra entwickelt, die sich inzwischen umbenannt hat. Wie hat sich das daraus entwickelt und wie hat dann der Rest, der eigentlich gedacht hat, das sind ja die unseren, die haben wir doch dahin geschickt, die dann selber gründen und die dann diesen IS machen. Es ist eine sehr, sehr tiefe Analyse. Das ist eine sehr tiefe Analyse, die natürlich auch darauf eingeht, was haben die Amerikaner mit ihrer leicht fragwürdigen Politik da, vor allem nach dem Sturz von Hussein im Irak da versaubeutelt. Wann haben die das erkannt? Als es zu spät war, doof. Mhm. Dann war es schwer zu reparieren. Es zeigt aber auch auf das Spannungsverhältnis in der gesamten Region von diesen großen Playern, die da einen Stellvertreterkrieg führen und wie sich diese IS da innen drin positioniert und geht dann auch auf eine sehr tiefe Analyse und sagt, das Hauptproblem, was es gegeben hat oder das Hauptproblem, was es gibt in der arabischen Welt, ist halt 40 Jahre Misswirtschaft von irgendwelchen Diktatorenfamilien, die in die eigene Tasche wirtschaften und das Volk so lange am ausgestreckten Arm geknechtet und verhungern haben lassen, bis es dann wirklich geknallt hat. Mhm. Und eine Geschichte, die inzwischen dann sehr schwierig einzufangen ist und zurückzudrehen.
Auf Deutsch das Buch? Oder?
Es ist auf Englisch. Ich weiß nicht, ich glaube, auf Deutsch gibt es das noch nicht. Es ist auf Englisch. Es liest sich allerdings sehr, sehr leicht. Es ist bei Princeton University Press erschienen, gibt es aber auch bei Amazon oder im gut sortierten Buchhandel zu bestellen.
Per Dash-Button.
Per Dash-Button. Ich habe mir extra einen Dash-Button dafür, weil ich finde das Buch so gut. Nein, und das ist halt so eine Geschichte. Es wird ja sehr viel rumgeschrien im Moment über Flüchtlingspolitik und die wenigsten Leute haben eigentlich ansatzweise, die am lautesten schreien, haben ansatzweise eine Ahnung, was da überhaupt passiert ist, warum das so weit gekommen ist und was diese ganzen Geschichten eigentlich bedeuten. Die sehen bloß, oh, da ist ja einer bei uns zu Hause, den kennen wir nicht. Mhm. Das ist aber böse. Mhm. Wir wollen nur Leute hier haben, die wir kennen. Und und ich glaube, es ist sehr, sehr angezeigt, dass sich die Menschen, bevor sie rumschreien oder vielleicht auch, wenn sie rumgeschrien haben und bevor sie noch mehr rumschreien, vielleicht mal fundiert tatsächlich mit den Hintergründen beschäftigen und damit, was hier eigentlich los ist und was auch unsere Mitschuld an der ganzen Thematik ist.
Ja, ja, absolut.
Absolut. Also insofern wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Mhm. Es ist kein Buch, was gute Laune macht, muss man ganz klar sagen.
Mhm. Ja. Eher depressiv und.
Nee, depressiv wird man auch nicht. Bloß man denkt sich, man wird so nachdenklich und dann denkst du so, meine Fresse, ey, was ist das denn für ein Schlamassel? Das gibt ja gar keine einfachen Antworten. Mhm. Die Lösung dieser Geschichte wird ja nicht in 14 Tagen entschieden und auch nicht in 5 Jahren, sondern das ist ja eine Geschichte, das wird Jahrzehnte dauern, bis da irgendeine Normalität einkehrt, wenn wir uns jetzt alles sehr anstrengen. Und dieses halt, und das ist auch dieses, wir müssen zeigt uns er, alles sehr er anstrengen. Auch,
Lösungswege
auf. Er zeigt auch Lösungs-
er, nein, welche er zeigt, Richtung sich das entwickeln müsste.
Er zeigt auch Lösungswege auf. Mhm. Er zeigt schon auch auf, dass, also der sagt dann auch, naja, im Moment, wie es aussieht, der IS, den geht dann langsam irgendwann die Kohle aus und die Anhängerschaft und die machen hier viele Dinge grundlegend falsch, also sind da selbstzerstörerisch unterwegs. Mhm. Das wird irgendwann kippen. Und er sagt, ja, wenn das aber kippt, ist das nicht die Lösung der Geschichte. Nur weil der IS dann bekämpft ist und weg ist, bedeutet das überhaupt nicht, dass da irgendwas besser werden wird. Ja. Es ist eher zu befürchten, dass nichts besser werden wird, wenn man sich nicht sehr grundlegend darüber verständigt, wie man mit Menschen umgeht.
Und also löscht einen Brand und an der nächsten Ecke entsteht schon ein neuer. Ne?
Oder der nächste Brand, dann wird es vielleicht eine Zeit lang ruhig sein, aber der nächste Brand wird noch extremer sein. Und dann sagt er, naja, wenn man sich anschaut, wie Al-Qaida agiert oder agiert hat. Und wenn man sich überlegt, den Amerikanern ist es gelungen, Al-Qaida wirklich weitgehend niederzukämpfen und die Strukturen da außer Gefecht zu setzen und das wirklich sehr schön in den Griff zu bekommen. Aber aufgrund dieser Geschichte hat erst der IS entstehen können und der ja noch brutaler und noch grauenhafter ist, als die Al-Qaida es gewesen ist. Und wenn du den jetzt niederkämpfst, dann kannst übermorgen sein, dass noch wahnsinnigere auf die Idee kommt, den Leuten zu versprechen, pass mal auf, das Paradies ist aber da hinten und dann entwickelt sich da noch was viel, viel Schlimmeres draus. Das heißt, er sagt halt, man muss sehr radikal die Situation der Menschen dort ändern. Hm. Und das sind aber nicht die Lösungsansätze, die man hier gerne hört.
Ja.
Hier sagst du, ja, die Flüchtlinge, das muss alles auf, dann bauen wir einen Zaun. Und der Zaun löst überhaupt gar nichts. Der Zaun ist genauso wie die Abmahnung gegen den Dash-Button.
Ja.
Ja. Und es wird sich halt nur dann was tun, wenn das sehr, sehr tiefgreifend was passiert. Interessant.
Ja, nachdem es nur auf Englisch gibt, ist natürlich wenig zu erwarten, dass es auch in Bautzen und Umgebung gelesen wird.
Ja, und in Bautzen und Umgebung wäre es ja schon ganz okay, wenn die den Spiegelartikel zum IS lesen würden, den einschlägigen, der vor 2 Jahren oder wann erschienen ist, der übrigens so einschlägig ist, dass der in dem Buch auch ausführlich besprochen wird.
Tatsächlich.
Also der sagt, der Spiegel ist einer der wenigen, die sehr, sehr tiefgreifend recherchiert haben und analysiert haben. Er hält die Analyse für falsch. Der Spiegel hat damals ja die Theorie in Umlauf gebracht oder sehr verstärkt, dass das IS eigentlich vom ehemaligen hussinischen Regime und Geheimdienst unterwandert ist und dass die das fremdsteuern und das
immer ein bisschen eine Verschwörungstheorie, ja.
Ja, die Theorie ist, also tatsächlich ist es so, dass im IS sich wahnsinns viele von diesen ehemaligen Funktionären gesammelt haben. Ja. Aber der argumentiert sehr, sehr überzeugend, dass es nicht so ist, dass die das unterwandert hätten, sondern dass es vielmehr so ist, dass die sich der Bewegung angeschlossen haben und tatsächlich sich komplett der Bewegung unterordnen. Sehr, und es ist ein sehr tiefes Buch und es ist, was ich sehr schätze, ein sensationell gut argumentiertes Buch. Sehr gut argumentiert, sehr gut belegt, wirklich toll.
Okay.
Sehr, sehr empfehlenswert.
Musst du mir bitte Titel
und ich habe dir verlinkt den Link zur Princeton Press, also wo man das glaube ich auch bestellen kann.
Ja.
Okay. Zum Shop vom Verleger.
Mhm. Gut, dann haben wir es für heute.
Haben wir es für heute, ja, 12.
Wir hören uns wieder, richtig?
Und wir hören uns tatsächlich wieder nächste Woche Mittwoch um 8.
Nächste Woche um 8, ja.
Spitzenmäßig.
Genau.
Freue ich mich. Da haben wir ein neues Format. Mal schauen, wie es ankommt.
Ja. Also, ansonsten freuen wir uns natürlich auch über jegliches andere Feedback und freuen uns auch sehr darüber, wenn ihr auf iTunes uns ein paar Sterne gebt, wenn ihr die Sendung gut findet oder das Format gut findet. Könnt ihr natürlich auch gerne noch eine Bewertung hinterlassen, in schriftlicher Form, wenn ihr wollt, aber ein paar Sterne tun es auch schon. Und ansonsten, was immer kostenlos ist und uns gut tut, ist einfach eine Weiterempfehlung.
Genau.
Es tut nicht weh, aber man kann den einen oder anderen mal darauf hinweisen und sagen, wo man uns findet und wie man uns hören kann. Und alleine das hilft uns auch schon weiter.
Genau so sieht's aus.
Dann sagen wir auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, macht es gut und
bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal, mehr ist es eigentlich nicht. Ne?
Genau, bis nächste Woche noch, eigentlich.
Machen wir noch die Mucke hier.
Genau, jetzt unsere sensationelle Musik.
Genau. Also, macht es gut, ciao,
servus. Wir freuen uns auf die nächste Sendung. Jo.